Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Und wir fangen diesen Podcast nicht nur mit großartigen Störgeräuschen an, sondern auch mit einem großartigen Menschenstörer, nämlich Timur. Timur hat uns geholfen auf dieser Reise in Usbekistan, auf der wir uns gerade befinden, zu der wir gleich noch viel mehr sagen werden. Und er hat gerade geklopft und unser Zugabteil aufgemacht und will eine Frage stellen. Und ich frage ihn jetzt auf Englisch. Bitte lacht nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, über mein Englisch. Ich frage ihn auf Englisch, was er möchte. Timur, what do you want?
Bread.
You want to have bread. So this is the reason you interrupted this very important podcast.
Yes, yeah. Usually I'm doing it for very important reasons. Yeah. Can you hold it, please?
Also Timur, wir sind hier in einem winzigen Zugabteil und wir sind hier zu viert und Timur reißt sich gerade von Usbek. Jetzt geht er raus, nee, er sagt noch was.
Okay.
Jetzt. Und er reißt sich gerade ein Stück Brot ab, weil wir uns heute entschieden haben, nach 8 Tagen Usbekistan, niemand hat mehr Lust auf diese doch sehr gut schmeckenden, aber doch recht fettigen Speisen, die es in diesem Land gibt. Und Timur und ich, Timur, der als Usbeke sogar sich dafür entschieden hat, haben uns entschieden, heute eine Nissen-Cup-Nudeln, jetzt ist er weg, Nissen-Cup-Nudeln zu essen. Und ich habe es gerade schon bereut, weil ich die gerade zum Armut gegessen habe. Hier steht noch eine. Und ich beschreibe erstmal noch ein bisschen weiter. Also alle gucken hier schon ganz ungeduldig im Raum. Wir sind zu viert, das erzähle ich erstmal vorher. Michael Derhorst sitzt hier, den kennt ihr auch schon aus anderen Podcasts, der Kameramann, der nicht in der Lage ist, T's auszusprechen, die bei ihm zum Beispiel klingen wie D's und D's werden bei ihm wie T's. Er kann auch nicht K's aussprechen, die werden dann zu G's und G's werden zu K's, aber das, was er sehr gut kann, ist ganz toll arbeiten, ganz toll filmen und ein guter Freund unterwegs sein. In Berlin nicht, weil wir sind uns ja nie in Berlin. Aber unterwegs sehen wir uns sehr viel und mögen uns auch sehr. Auch mit anwesend ist wieder Ben, der ja den Ton regelt. Heute hat er auch die Möglichkeit, mal was zu sagen. Also es ist nicht nur ein Tongerät.
Test. Hallo, hallo.
Ben ist drin. Ben ist mir so richtig schön in den letzten 5 Tagen auf den Sack gegangen.
Wie immer.
Aber diesmal war es so hart. Ich habe doch groß über ihn gelästert im Auto, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Darüber reden wir aber auch später. Und wir haben einen ganz neuen Menschen dabei. Moritz. Moritz ist, würde ich sagen, von uns allen der erfahrenste Fernsehmensch. Ich glaube, du hast am allermeisten Fernsehen gemacht. Und schöne Projekte, du hast zum Beispiel Street Philosophy gemacht, du hast sehr viel mit Klaas und Joko früher zusammengearbeitet.
Früher.
Und also bei Neo Paradise die Zeit. Und das Coole ist, ich hatte so ein bisschen Angst davor, mit Moritz zusammenzuarbeiten, weil ich die Befürchtung hatte, dass er so diese Fernsehgeschichte mitbringt. Mir ist aber jetzt bei dem Usbekistan-Dreh aufgefallen, dass das doch auch Vorteile haben kann, wenn man schon so sehr strukturiert an eine Sache rangeht, weil unsere Drehs, davon wird er wahrscheinlich gleich erzählen, weil unsere Drehs doch sehr unstrukturiert eigentlich sind. Also der gesamte Usbekistan-Dreh steht unter dem Zeichen, keine Struktur, glaube ich.
Nö, wir hatten ein paar Orte, wo wir hin wollten, das haben wir geschafft.
Aber du hast dann an diesen Orten, Moment, wir kommen gleich zu dir, ich will noch ein bisschen mehr beschreiben, wo wir sitzen. Also wir sitzen jetzt in diesem wunderschönen Zugabteil eines ehemals sowjetischen Breitspurzugs, also die Zugfreunde dieses Podcasts, werden sich daran erinnern, dass das Spurmaß in der Sowjetunion breiter ist als das Spurmaß in der DDR bzw. in Westeuropa und BRD. Ich glaube, in Italien ist es wieder breiter. Und das hat den Vorteil, dass diese Züge sehr breit und sehr groß sind. Und wir sitzen in einem Erste-Klasse-Schlafabteil, das 40 Euro pro Person gekostet hat für eine 18-stündige Zugfahrt. Und wir teilen uns die, also zu zweit jeweils. Mit Ben wollte ich nicht in meinem Zimmer schlafen. Deswegen schlafe ich mit Michael Derhorst in einem Zimmer. Aber der Grund, warum ich mit Ben nicht in einem Zimmer schlafen wollte, ist eigentlich diesmal, weil er Durchfall hat. Ich möchte als allererstes über Bens Durchfall reden.
Darüber möchte ich nicht reden.
Ja, dann erzähle ich einfach über den Durchfall. Ich bin schon wieder die Arschgeige des Podcasts am Ende dieses Podcasts. Aber ich will noch ein bisschen mehr erzählen. Also wir sitzen in diesem Zugabteil, es gibt rote Ledersitze, einen kleinen Tisch. Es riecht nach Fuß und Hose, weil wir uns seit 7 Tagen eigentlich dieselben, also wir sind relativ ungewaschen. Einen schiefen Spiegel, einen schlecht gelaunten Schaffner gibt es, der hin und her läuft. Ein ganz tolles Speiseabteil, was ein Zug weiter ist. Und wir hatten, glaube ich, alle 4 im Team, inklusive Timur, der uns das auch versprochen hatte. Der im Übrigen fällt mir auf, sehr viel immer versprochen hat. Und dann hat es am Ende dann nicht geklappt, aber am Ende doch wieder. Also er hat uns einen Speisewagen versprochen, den es aber nicht gibt. Aber es gibt Essen. Und somit hat zu 50% seiner Versprechung gestimmt. Und dieser Speisewagen ist so ein bisschen so, man muss sich das vorstellen, wie so eine Kantinenluke, wo ein gut gelaunter, aber schlecht gelaunt aussehender Usbeke in sehr tiefem Russisch Nahrungsmittel verkauft. Und zwar 2. Einmal Nudeln mit Brotstreifen und Fleisch und einmal Beefsteaky, was eigentlich, also man denkt ja geil, Beefsteak, aber in, was, das kenne ich auch aus Russland. Beefsteaky ist eigentlich Bulettenfleisch, also Bulette. Und zu dieser Bulette gibt es dann in diesem Speisewagen Nudeln, Reis, Kartoffeln. Und auf der Bulette liegt noch ein Spiegelei. Der Clou dieses Gerichts, also das, was diesem Zugrestaurant den Stern verleiht, ist, die Bulette ist in der Mitte noch gefroren. Das ist das Besondere daran. Wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man gerade gar nichts, aber wenn jetzt Tag wäre, würde man diese unglaublich steppige, sandige, weite Landschaft Usbekistans sehen, die sich abwechselt mit den Baumwollfeldern und manchmal ein Maisfeld und manchmal auch Kühe, die unglaublich viel pullern. Ist euch das auch aufgefallen? Ich habe immer, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, haben die Kühe gepinkelt.
Ich habe nicht mal eine Kuh gesehen.
Du hast nicht mal eine Kuh gesehen?
Doch, aber nicht im Zug.
Nee, nicht im Zug, im Auto. Also jede Kuh. Nicht nur die Zugkuh, sondern auch die Autokuh und auch die Menschenkuh draußen, die man beim Vorbeilaufen sieht.
Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Ich merke jetzt schon wieder, das wird ein unglaublich flüssiger Podcast. Meine Gesprächspartner sind sehr gesprächsbereit.
Denn also mir sind einige urinierende Kühe aufgefallen.
Das finde ich sehr schön. Ben ist auf meiner Seite. Selten, dass Ben mir mal zustimmt. Moment, bevor ich jetzt noch ins Gespräch...
Aber ich filme halt auch gerne Tiere. Von daher bin ich tatsächlich sehr sensibel.
Moritz, was war der häufigst gesagte Satz zu Ben, wenn eigentlich ein Dreh abgeschlossen war an dem Tag?
Puh. Ich fand eigentlich immer alle sehr zufrieden.
Keine Hunde mehr!
Ben, die Hunde nehme ich nicht rein. Und dann hast du auch immer, weißt du, immer Hunde. Diese räudigen, traurigen Viecher, wo sollen die rein in diesen Wunder... Ich stelle mir das so vor, wir schneiden dann einen Uncovered-Film und dann hast du so, Moritz schneidet diesen Film her, dann wirst du dann so diese wunderschönen Landschaftsaufnahmen sehen und zum Schocken des Zuschauers kommt dann so ein verhungerter Räudehund.
Es gab ja schöne Hundemomente, aber die haben wir meistens dann gerade nicht gefilmt.
Da hat Ben dann mit denen geschmust. Mit den
Heute Morgen gab es so einen schönen Hundekampf auf der Straße. Die Sonne ging auf, Hunde kämpfen auf der Straße, aber das war
dann... Hast du Ben geweckt?
Nee, wir haben uns das zusammen dann angeguckt.
Wie? Hat Ben wenigstens die Kamera in der rechten Hand gehalten dabei?
Nee, er hat gesagt, es ist zu dunkel.
Und wir mussten packen.
Okay, das war gerade ein ganz tiefer Einblick in diese Teampsychologie. Wenn dann was nicht geklappt hat, dann gibt es immer die anderen Schuld. Stimmt's? Ich muss aufhören, sonst will ich wirklich so ein... Sonst will, hört
es
keiner
war tatsächlich wirklich noch sehr, sehr dunkel. Also es hätte auch nur in Slow-Mo richtig gut ausgesehen und dafür war es halt einfach nicht hell genug.
Um vielleicht den Leuten, die diesen Podcast noch nicht so lange hören, ich empfehle die Folge mit Ben, damit man das Verhältnis zwischen uns beiden versteht, wo Ben und ich darüber reden, wie es ist, wenn man miteinander arbeitet, wenn man sich eigentlich nicht leiden kann, aber doch leiden kann. So, das ist vielleicht nur als Einstieg, damit ich jetzt wirklich nicht so wie so der fieseste Fiesi rüberkomme. Ja, jetzt können wir uns richtig unterhalten. Ich glaube, die Einleitung reicht. Ich gebe das Wort an Michael Terhorst.
Ja, hallo, was soll ich denn erzählen? Wollen wir mal anfangen, chronologisch, wie wir hergekommen sind?
Eigentlich wollte ich erst mit Moritz reden.
Ja, so, mach doch.
So, dann zieh ich dich wieder runter, Michael.
Nee, du hast recht, wir haben ja Zeit, wir haben ja unendlich Band. Genau, Taschkent. Also das Lustige war ja, wir hatten ja erwartet, dass Drehen in Usbekistan sehr, sehr schwer wird, weil unsere Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, auch diesen Eindruck in ihrem Film, den sie in Usbekistan gedreht haben, vermittelt haben. Und ich habe darüber nachgedacht auf der Reise, also um es mal kurz aufzulösen, es ist gar nicht so schwer, hier zu drehen. Und ich habe darüber nachgedacht, ob sie das als dramaturgischen Kniff benutzt haben, um, weil nicht viel passiert ist bei ihnen, sie das so ein bisschen spannender darstellen.
Ja, im Vorgespräch hier mit unserem Guide, dem Timur, kam auch schon raus, der hier auch im weitesten Sinne Aktivist ist und sich um das Land kümmert, allen voran um die Rechte der Arbeiter, der Pflückerinnen auf den Baumwollfeldern, die es ja hier in großer Anzahl gibt. Der hatte uns schon auch gesagt, dass er öfter verhaftet wurde und dass die eher mit versteckter Kamera drehen in den letzten Jahren. Und dass er eben in so einem Setup, wie wir jetzt gedreht haben, was für ihn ein Riesenteam darstellt. Also wir waren mit zwei Kameras, wir waren mit dir, wir waren mit mir unterwegs. Plus dann unsere Fahrer, dass er noch nie mit so einem Setup auf so ein Feld gegangen ist und dass das irgendwie für ihn neu war. Also ich glaube, das stimmt schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit das dann dramatisiert wurde.
Also weil ich meine, wir haben jetzt mit ihm irgendwie keine Probleme gehabt. Ich meine, wir hatten heute eine Situation, wo plötzlich so eine Art Geheimdienst, Schrägstrich Polizei, Schrägstrich Geheimpolizei aufs Feld kam und uns sozusagen die Arbeit unterbeten, also verboten haben. Und sie haben uns ja auch dann so, wie wir es eigentlich schon aus ganz vielen anderen Ländern kennen, dieses Name aufschreiben. Und ich glaube, in der ersten Staffel wären wir alle noch ein bisschen ängstlicher gewesen. Jetzt war das eher so, also es war uns dann so ein bisschen egal, dass das passiert.
Also er meinte, der Timo meinte zu mir danach, dass er beim letzten Mal, als er sozusagen die Governors da kam oder diese, waren ja keine Polizisten, das waren ja mehr so...
Also Geheimleute irgendwie. Ja, die sahen halt auch genauso aus, wie man sich sie vorstellt, mit ihren spitzen Lederschuhen.
Dass er das letzte Mal das erlebt hat mit der Elena zusammen, die wir ja auch kennengelernt haben, dass er dann mit aufs Revier musste und auch geschlagen wurde.
Also Timo wurde geschlagen?
Genau. Also hat er mir heute in so einem stillen Moment, als wir noch später zusammen unterwegs waren, erzählt, dass er heute nicht das Gefühl hatte, das würde passieren, weil sich das irgendwie tatsächlich auch ändert. Also zumindest das, was er uns so zwischenzeitlich immer mal widerspiegelt, scheint es entspannter geworden zu sein, ja.
Okay, dann haben wir wahrscheinlich tatsächlich sind wir zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil zwar ist die Situation, was die Überwachung der Presse entspannt offensichtlich, aber die Situation, glaube ich, von dem, was wir erlebt haben, ist jetzt nicht wirklich entspannt. Also wir waren heute ja auf einem Feld.
Genau.
Wo?
Ja, also dazu vielleicht noch kurz auch die Elena, die ja auch, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, aber die ja auch, sage ich mal, ja, über 60 in jedem Fall ist, die sagte auch, dass sie das eigentlich eine tolle Idee findet, so offensichtlich mit vernünftigen, großen, sichtbaren Kameras auf dem Feld zu gehen, weil auch sie hatte das bislang nur mit kleinen Kameras gemacht.
Ja.
Und auch sagte, vielleicht ist das genau der Effekt, den man halt braucht, dass man halt offensichtlich Filmteam ist und gar nicht jetzt so tut, als wäre man irgendwer. Und
ja, die waren auch alle relativ baff. Immer wenn wir so, ich meine, wir sind dann, wir drehen oft so, dass wir in Situationen die Leute überrumpeln, indem wir einfach schon drehen, wenn wir anfangen zu drehen. Also wir haben auch einen Bürgermeister so überrumpelt, wir haben eigentlich alle überrumpeln wir immer so mit unseren Kameras. Ja. Nicht so explosivmäßig wie auf RTL, sondern einfach so als Stilmittel. Also die Kameraleute, da können sie beide was sagen, wenn sie jetzt auch möchten. Die Kameraleute sind ja auch relativ trotzdem zurückhaltend, trotz des großen Equipments. Nicht wahr, Michael?
Genau, wir sind immer dezent dabei, begleitend.
Begleitend?
Was war da falsch? Begleitend?
Begleitend?
Aber wir lassen die Kamera halt auch laufen, wenn andere denken, dass sie gerade nicht läuft.
Das sollten
wir
vielleicht nicht im Podcast erzählen, oder?
Naja, die Leute, die wir drehen, werden das ja jetzt wahrscheinlich nicht hören.
Du weißt nicht, wie groß die Reichweite ist, ob die jetzt in der nächsten Woche unsere Freunde in Südamerika
oder der usbekische Geheimdienst unseren Podcast hören.
Aber sie sehen doch die Folgen dann und dann ist das ja offensichtlich.
Stimmt, dafür muss man den Podcast gar nicht essen.
Die Folgen haben vielleicht noch eine größere Reichweite als der Podcast.
Das ist sehr wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, dass es eine sehr eingeschworene Gemeinschaft ist, die diesen Podcast hört. Weil, wie gesagt, es gibt in Deutschland, glaube ich, kaum Podcasts mit Podcasts oder Podcast, wie Michael Derhorst sagen würde, mit so viel schlechtem Ton. Aber egal, zurück zum Thema. Wir müssen vielleicht mal erklären, wer Elena ist. Weil der Name fiel jetzt. Und die kommt ja auch im Film wahrscheinlich vor, wissen wir noch nicht.
Elena ist eine Aktivistin, die sich schon seit, ich weiß gar nicht, wann sie angefangen hat, aber eben, ich glaube, seit den 90er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere.
Das erzählte sie, ja.
Extrem einsetzt und eben also für die Arbeit, für die Rechte der Menschen, die Baumwoll pflücken, was, wie wir gesehen haben, zum Großteil Frauen sind. Es gibt auch Männer, aber das, was wir jetzt gesehen haben und das, was wir gehört und gelesen haben, sind zum Großteil Frauen. Einrecht, weil es eben hier in Usbekistan neben dem, dass es lange Jahre Kinderarbeit gab und gegebenenfalls heute auch noch gibt.
Dazu zählen wir nichts, das behalten wir, wollen auch noch ein bisschen Überraschungsmoment genau, für die Folge lassen.
Geht es vor allen Dingen darum, dass zu dieser Baumwollernte, die hier halt, ich glaube, 2,5 Monate lang im Jahr, jetzt in dieser Jahreszeit stattfindet, die Menschen aus dem weitestens im öffentlichen Dienst eingezogen werden, um Baumwolle zu ernten. Also das geht um Lehrerinnen, um Lehrer, das geht um Krankenschwestern und Ärzte, die halt dann einfach mit Bussen sozusagen morgens von der Arbeit abgeholt werden und aufs Feld gebracht werden, damit die Ernte eingefahren wird und das Land dann wiederum die Baumwolle verkaufen kann. Ja.
Was so lustig ist, weil es mich ja an diese Arbeitseinsätze meiner Großeltern und Eltern in der DDR erinnert, wo es eben ganz üblich war, dass man in der Schule beziehungsweise als Student zu Arbeitseinsätzen gegangen ist. Und wir haben es, glaube ich, auch in Nordkorea erlebt, oder ich weiß nicht, ob ich es auf meiner ersten Nordkorea-Reise erlebt habe, wo die Busfahrerin, also die Reiseleiterin, die Englisch sprach, uns erzählte, dass sie eben auch aufs Feld geht, Reis ernten, obwohl sie es gar nicht müsste, weil sie ja irgendwie die Tochter des kubanischen Diplomaten war oder sowas, falls du dich erinnerst, ne?
Ich glaube, das war bei deiner ersten Reise.
Dann war das bei meiner ersten Reise.
Der sogenannte Subotnik.
Ja, der Arbeitseinsatz. Und das war, ich weiß immer nicht, ob das so verurteilenswürdig ist, weil irgendwie, ich meine, es klappt, also die Idee klappt natürlich nur in der sozialistischen Gesellschaft, weil du bekommst dafür ja eben theoretisch auch sehr viel wie kostenlose medizinische Versorgung, kostenlose Bildung, kostenlose Sportangebote. Du kriegst halt ganz viel umsonst, dafür musst du aber eben auch umsonst arbeiten. Ich glaube, in dieser Gesellschaft im Umbruch, wie sie auch gerade in Usbekistan ist, nämlich zum Kapitalismus hin, wird es, glaube ich, irgendwann, wenn die Leute sagen, ich keinen Bock mehr, warum soll ich denn für die Gewinnmaximierung dieses Landes aufs Feld gehen? Was ich aber krass fand, war, als wir auf diesen Feldern waren, dieses, das sind so Sorgen, die wir gar nicht kennen in Deutschland, dass man so um Arbeitsrechte kämpft. Also klar, bei uns wurde vor 100 Jahren um Arbeitsrechte gekämpft und heute kämpft man halt um tarifverträgliche Erhöhungen um 1,2%. Und dann sitzen so Männer in Anzügen und glänzenden einfarbigen Krawatten in Räumen und diskutieren ganz lange. So, das ist so der Arbeitskampf. Aber das ist so, also...
Die Elena hat einen anderen Arbeitskampf hinter sich, glaube ich.
Ja, eben. Also du erzähl doch mal, was für einen Arbeitskampf sie hinter sich hat. Weil das haben wir, glaube ich, nicht oft gefilmt.
Wir haben... Was sie erzählt hat, ist, dass sie früher selber auf den Feldern gearbeitet hat, auch in jungen Jahren, also auch sozusagen das, was als Kinderarbeit dann heute vielleicht deklariert wird, und irgendwann eben sich für Menschenrechte eingesetzt hat und dann im Laufe ihrer Karriere da eben auch gesagt hat, ich konzentriere mich auf diese Pflücker und Pflückerinnen, auf die Menschen, die Baumwollernte machen. Und es hat früh angefangen und war eben hier in Usbekistan eine der ersten, die dieses Monitoring gemacht hat, die praktisch einfach auf die Felder gegangen ist mit einer Fotokamera, um Beweismittel zu sammeln, wer da arbeitet, also ob es eben Kinder sind, ob es die Menschen fotografiert, um zu gucken, guck mal, das ist doch die Lehrerin aus der Schule und. Und damit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist, also zum einen der Regierung oder den Behörden vorgelegt hat und dann aber auch mit der Presse zusammengearbeitet hat. Und dafür vor vielen, vielen, also ich weiß nicht genau wann, aber in den letzten vor zehn Jahren einfach auch noch extrem viel Ärger bekommen hatte. Also
ich überlege gerade, ob es wichtig wäre, morgen vielleicht Elena doch nochmal zu interviewen und genau das uns erzählen zu lassen, weil das haben wir nicht, oder? Oder willst du es im Off-Text erzählen?
Ich hätte das ein bisschen im Off-Text erzählt, weil sie erzählt uns ja eher die Situation, wie sie das da jetzt auf den Feldern erlebt mit uns. Und das hätte ich jetzt versucht, so ein bisschen anzutexten.
Weil gerade hatte ich so das Gefühl, es könnte spannend aussehen, wenn sie erzählt, aber wir haben es ja versucht sogar auf dem Feld. Und wie hatte sie da sich dann so ein bisschen, kam das nicht so?
Genau, also ja. Ich glaube, das gelingt uns auch so.
Das war auch krass, ich fand die sehr beeindruckend. Die hatte ja unglaublich viel Energie und die war, also die muss Mitte 60, Anfang 70 gewesen sein.
Ja,
und die war sehr energetisch und ist aufs Feld gestürmt und so schnell, dass wir gar nicht hinterhergekommen sind mit unseren Kameras. Da kann vielleicht Michael Theos was zu erzählen.
Ja, die war sehr schnell.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir, also, Michael,
das ist auf jeden Fall, sie waren auf jeden Fall schneller als wir.
Die waren sehr viel schneller als wir.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch nicht so einfach, auf dem Feld zu laufen, wenn da überall die Pflanzen stehen.
Ja, stimmt, ihr hattet beide ja...
Und wir hatten kurze Hosen.
Ihr hattet beide kurze Hosen an und hatte ganz zerkratzte Beine danach.
Und sie ist halt, hat sich auch nicht aufgehalten. Sie ist zu einem gerannt und zum nächsten und so weiter. Also,
ja. Man hatte keine Chance. Und sie hat ja, glaube ich, auch eine Lehrerin gefunden, die wir aber dann nicht mehr gefunden haben, weil wir mit der Lehrerin reden wollten. Aber da waren ja auch diese, aber das, vielleicht erzählen wir davon nicht so viel, weil das soll ja auch noch im Film bleiben. Genau. Weil da sind noch einige sehr interessante Dinge auf diesem Feld passiert. Und eigentlich generell, die Reise fand ich, also so ein bisschen habe ich es mir genauso vorgestellt, dieses Roadtrip-artig, dass wir eben mit dem Zug fahren, dass wir nicht mit dem Flugzeug fliegen, dass wir so ein bisschen mehr dieses Land auch verstehen und erfahren. Und ich glaube, diese Zugfahrt alleine hat uns dazu befähigt, so ein bisschen mehr in diese usbekische Seele reinzugucken und wie das Leben hier so, also nur einen ganz kleinen Einblick, weil du siehst halt so richtiges Leben und du siehst halt in Usbekistan im Flugzeug nicht das Leben. Das sind halt Leute, die sich das leisten können und im Zug sitzen, werden dir halt einfach so 8 Meter große Fische auch immer ins Abteil reingereicht, ob man die jetzt naschen möchte. Bereue ich ein bisschen, dass wir den eben nicht gekauft haben, den Fisch, weil ich glaube, so ein geräucherter, das war irgendwie so ein Barsch oder sowas.
Wir haben schöne Bilder gemacht.
Ja, ihr. Ich hoffe nicht, ich glaube nicht, dass der aus dem Aralsee ist, weil dort waren wir ja nämlich auch. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber wir können darüber einfach reden.
Da ist kein Fisch mehr, da lebt gar nichts mehr, bis auf ein paar Bakterien.
Und Tritops.
Und Tritops, wie wir genau gehört haben. Genau. Ja. Und Arterien, ja.
Ich wusste nicht, ist das jetzt das Gleiche?
Es sind Urzeitkrebse.
Okay. Ja. Also wir haben den Geburtsort der Urzeitkrebse gefunden. Sollte man vielleicht einfach, haben wir das mal gefilmt?
Ich glaube, da hat die Übshop die hier früher.
Also aus dem Aralsee?
Ja.
Ich weiß auf jeden Fall die Geschichte des Typens, das ist ein Ami. Das ist eine ganz tolle Reportage, die ich irgendwann mal in der New York, irgendwie, ich glaube sogar auf Deutsch gelesen, eine übersetzte Reportage, von dem Typen, der die Tritops erfunden hat, als sozusagen diese Urzeitkrebse, die ja früher verkauft wurden als Seemenschen. Das war ja sowas, du hast es gekauft und dann waren so Nixen und so Männer drauf auf der Verpackung, das wird da draus. Und der Typ hat irgendwie so ganz viele Patente, unglaublich viele Patente, weil der unbedingt Millionär werden wollte, hat aber so nur Patente auf so Quatsch, also weißt du, diese, ich weiß nicht, ob er darauf das Patent hat, aber im Vergleich, diese Klebehand, die man so an die Wand werfen kann und wieder zurückziehen kann, oder dieses kleine Ding, was man so bewegt, da schwebt so ein Ball drüber, so nur auf so einen Kinderquatsch, und er hat ganz viele von diesen Dingen erfunden und die waren alle kein Erfolg, Und dann kam er eben auf die Idee, diese Urzeitkrebse so als diese kleinen Meermenschen zu verkaufen. Und das war sein Durchbruch, weil er die Lizenz und die Rechte daran weltweit hatte. Also wenn die Yps in Deutschland das verkauft hat, hat er dafür Geld bekommen, dass die deutsche Yps diesen Beutel mit diesen gefriergetrockneten Krebschen, die glaube ich bei den wenigsten was geworden sind.
Ja, ich habe das gerade mit Lift durch und es hat nicht geklappt. Wir haben das Wasser auf die Temperatur gebracht, wir haben da Wasserreinigungsset reingeschmissen und dann diese Urzeitkrebse, aber es kam nie an.
Also es ist glaube ich gar nicht so einfach, weil du musst es glaube ich auch wirklich fliegen. Ich hatte auch zum Beispiel mal ein Schrimps-Aquarium. Das ist eins anderes. Ich hatte mal einen Krebs. Einen kleinen Krebs. Das darf ich nicht erzählen, das ist die traurigste Geschichte der Welt. Das lassen wir das mal.
Erzähl doch mal.
Na gut, ich reise ja sehr viel. So, dieser Krebs, ich weiß nicht, das gibt einen Shitstorm, aber ich kann es ja trotzdem mal ehrlich erzählen. Man kann dann so einen Krebs und so einen Grasball kaufen. Und der kann sich davon ernähren. Du musst es dann nicht mehr füttern. So. Und.
Hast du
vielleicht gekauft? Im Aquarienhandel. Ah. Ich habe leider so ein schwieriges Verhältnis zu Aquarien, aber so ein Krebs fand ich immer ganz toll, weil der auch gar nicht so klein war, so daumengroß war der. Und der war auch wirklich niedlich und der wurde dann aber, also der aß dann diesen grünen Ball und wurde auch wirklich alt. Und dann ging ich ja mit Uncovered und auch davor schon sehr, sehr viel auf Reisen. Ich habe eine Weltreise gemacht und sowas. Und irgendwann kam ich in mein Arbeitszimmer und mir fiel ein, ich besitze ja einen Krebs. Das Problem war, dass das gesamte Wasser dieses Terrariums verdampft ist, verdunstet. Also weil es einfach so monatelang kein Wasser nachgefüllt. Und dann lag da so ein Krebsskelett drin. Und das ist bis heute ein ganz schlimmes, schlechtes Gewissen. Und ich habe diesen Krebs aber seine Ehre erwiesen. Dieses Terrarium, beziehungsweise Aquarium, steht immer noch in meinem Arbeitszimmer, unbewegt mit diesem Ball und diesem Krebsskelett drin. Ich kann es mal bei Instagram posten und dann den Shitstorm so richtig lostreten. Also alle Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst von meiner Liebe zu Insekten und kleinen Tieren, es hat mich sehr verletzt und sehr geschmerzt im Herzen, dass ich diesen Krebs vergehen lassen habe. Zurück zu den Tritrops. Das fand ich nämlich sehr interessant, dass man die da nämlich am Aralsee, du hast es ja gesehen, weil du warst baden, man kann die so mit der Hand irgendwie, also da ist...
Händeweise aufsammeln. Die liegen da wirklich zu, also nicht kilogrammweise am Strand.
Und wie sieht das aus? Warum hast du mich nicht gerufen? Weißt du, wie sehr ich sowas mag?
Habe ich in dem Moment irgendwie nicht connected.
Du wolltest es für dich alleine haben?
Nee, das nicht. Ich war irgendwie auch noch sehr so begeistert vom Aralsee-Schwimmen. Wahrscheinlich in dieser Euphorie.
Bist du dann auf die raufgetreten, als du ins Wasser gegangen bist?
Hey, die lagen da halt so wie...
Ist das dieser weiße Schaum?
Nee, die sind so rötlich braun aus.
Und wie groß?
Halt mini kleine, weiß nicht, Eier, so Larveneier halt.
Okay.
Genau.
Wir haben ja nämlich gelernt, dass, lieber Michael Terhorst, was mit denen gemacht wird. Das klingt schon wieder wie ein Lehrer. Ja. Soll ich es einfach schnell erzählen?
Ja, erzähl mal.
Das ist wohl irgendwie so ein krasses Tierfutter, ne? Dass die irgendwie so für $12 pro Kilogramm wird es irgendwie nach China verkauft als Tierfutter.
Stimmt. Na, und die Chinesen kommen extra, oder viele chinesische Wanderarbeiter kommen extra zum Aralsee an den Strand, wohnen da monatelang in ihren kleinen Bivaks oder auch großen Ural-Trucks und sammeln die da halt tonnenweise.
Und was mich sehr fasziniert ist, das ist wohl das beste Katermittel, was es geben soll. Du sollst wohl, was war ein Teelöffel davon vorm Saufen?
Genau. Meinte Wladimir.
Ja, Wladimir ist unser uns sehr nahe gekommener. Der letzte Sowjetbürger von Mujnok. Nee, wie spricht man es aus?
Mujnok.
Der letzte Sowjetbürger von Mujnok mit einem echten Lenin. Ganz toller Typ. Und er hat dafür gesorgt, dass ich so viel getrunken habe. Ich glaube, das letzte Mal in meiner Single-Phase habe ich so viel getrunken. Auch jeden Abend. Also ich war ja immer besoffen.
Wodka, ja.
Wodka. Und zwar wirklich köstlicher Wodka. Und ich hatte auch nie einen Kater am nächsten Mal. Ich meine, wir sind ja jeden Tag um 6 oder um 5 aufgestanden.
Naja, dann hast du ja schon fast den ersten Wodka wieder.
Wie war das eigentlich für euch? Ich meine, ich trinke ja nie Alkohol auf dem Dreh.
Es war schön. Würde mir Spaß machen, nochmal mit dir Alkohol zu trinken. Weil ich habe ja leider nicht getrunken.
Stimmt, du warst sehr vernünftig, du hast gar nichts getrunken, die ganze Zeit, obwohl es dir wirklich immer und immer wieder angeboten wurde.
Ja, weil ich wusste, weil wenn ich das anfange, dann muss ich genauso viel trinken wie du und dann hätte ich wahrscheinlich meine Arbeit nicht mehr tun können.
Warum eigentlich nicht? Ben hat ja auch getrunken und konnte filmen.
Aber nicht so viel, ich habe nur 2-3 Solidaritätsshots mitgetrunken.
Mir ist aufgefallen, dass wir weniger uns wieder gegenseitig widersprechen in dem, was wir sagen, wenn wir beide betrunken sind. Das ist, glaube ich, diese Wirkung von Alkohol. Wahrscheinlich hätte ich irgendwann nicht so, Ben, das ist der beste Mensch, den ich kenne.
Du warst kurz davor.
Stimmt. Oh, stimmt, da hast du mich ja gleich beleidigt wieder. Nee, wie ist denn so, also als der Mensch, der die größte Erfahrung im Fernsehen hat?
Ich weiß gar nicht, ob das
doch, ich glaube, ja.
Die letzten Jahre nicht viel Fernsehen gemacht. Aber lassen wir das mal so stehen.
Was hast du denn zwischen den Jahren gemacht?
Ich habe viel für dieses Internet gemacht.
Ah, Funk.
Nee, gar nicht so viel Funk, aber mit einer kleinen Produktionsfirma, viel, ja, tatsächlich, also ein Foodblog und viel kleine Kleinigkeiten.
Wo brauchtest du eine Pause vom Fernsehen und hast es deswegen gemacht oder hat dich keiner angerufen?
Nee, ich habe bewusst gesagt mit Kollegen von mir, dass wir Bock haben, was jetzt auch schon wieder 4 Jahre her ist, gesagt haben, lass uns mal gucken, was da im Internet möglich ist, aufzubauen und wie wir da Geschichten erzählen können. Was auch toll war, weil wir viel gemacht haben. Wir ein bisschen festgestellt haben, dass es aber auch gerade jetzt von den längeren Sachen halt einfach auch begrenzt ist, also von den längeren Formaten.
Das klingt so ein bisschen wie der Gründungsmythos von Pornhub.
Ja, genau. insofern weiß ich gar nicht, ich glaube, es gibt viele, viele Menschen da draußen, die viel mehr Fernseherfahrung haben.
Das auf jeden Fall. Thomas Gottschalk hat mehr Fernseherfahrung als du.
Wenn du das da so hinstellst, ist es okay.
Hier in dem Raum bist du der, ich meine, wann hast du angefangen, Fernsehen zu machen?
Vor 6, 7 Jahren.
Ach so. Ich dachte irgendwie, dass du seit 22. Ja, ich dachte auch, dass es irgendwie so ganz ewig lang ist.
Nee,
deswegen. Dann haben wir beide ungefähr die gleiche Fernseherfahrung.
Ich wollte da jetzt nichts Falsches erzählen.
Genau. Wir können ja diese Illusion einfach weiterlassen. Also, du hast Pornhub gegründet. Okay. Du hast 6, 7 Jahre Fernseherfahrung. Davon hast du aber 8 Jahre deine eigene Webseite gebaut.
Ja, genau.
Dann ist Michael der Erfahrenste eigentlich.
Oder
der Jüngste.
Du bist wahrscheinlich der Erfahrenste dann. Also, du hast ja früher.
Auch so 6 Jahre.
Wie alt bist du jetzt? 36.
35.
Du wirst 36.
Ja.
So. Stimmt, du hast auch mit 30. Ja, dann haben wir alle. Ich habe mit 32 ungefähr. 31 ging bei mir das Fernsehen los. Ja, mit 31, 32. Das heißt, sind es bei mir 6 Jahre. Bei dir 6 Jahre, bei dir 6 Jahre.
Ich weiß es nicht.
Das ist krass.
Ich habe extra ganz lange geredet.
Das ist kein Fernsehen.
Und ich habe ganz lange geredet, damit du in Ruhe rechnen kannst.
Große Filme, kleine Filme. Möglich.
Also wie alt, du bist 32, ne?
Ja.
Ich würde sagen, du hast...
Ist ja auch schwer zu sagen. Ich habe ja studiert und dabei gearbeitet, also...
Themenwechsel.
Ja.
Hast du eigentlich studiert?
Ja, ich habe auch studiert.
Was hast du studiert?
Ich habe Kultur und Technik studiert, an der Technischen Uni zu Berlin. Und habe einen Abschluss als Bachelor. Bachelor of Arts, wie man so schön sagt.
Sehr gut. Kultur und Technik klingt wie so ein Club in der DDR.
ein
Musikclub.
Ist so ein gefährliches Halbwissen. Also so ein bisschen Kunst, so ein bisschen Philosophie.
Also eigentlich Kulturwissenschaften.
Ja, so ein bisschen.
Aber nee, warte mal, hier seid die Wessis heißen ja bei Kulturwissenschaft, glaube ich, ne?
Was weiß ich, kein guter.
Okay.
Das war ganz gut.
Okay.
Ich war froh, dass ich dann tatsächlich wieder oder dann irgendwie gearbeitet habe und Sachen gemacht habe und nicht weiter. In dem Moment weiter studiert habe.
Ja.
Ich hatte mich auf Filmhochschulen und so beworben zu der Zeit, das hätte ich gerne gemacht. Aber ich habe dann tatsächlich mit Neo Paradise gemacht, mit Jürgen Casting. Nach dem Studium.
Bist du da so reingerutscht?
Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, aber auch weil ich Leute kannte. Also.
Ja, darauf gehe ich nicht näher ein, mach dir keine Sorgen. aber auf eine Sache, die du uns erzählt hast vorgestern, muss ich unbedingt eingehen. Deine Mutter hat einen sehr berühmten Menschen in ihrer Klasse oder Schule gehabt.
Ich glaube, in ihrer Schule, genau, weiß ich das gar nicht.
Aber ist die der gleiche Jahrgang?
Ja, so ungefähr. Also die waren auf jeden Fall auf Partys zusammen viel, sag ich mal so.
Die waren auf Partys zusammen?
Naja, das macht man ja so zu
früh. Boah, hast du davon Geschichten? Also warte, wir machen erstmal für die Hörer und Hörerinnen ein Rätsel, wer es sein könnte. Dann lösen wir es auch gleich auf.
Aber erzähl mal, wo er herkommt. Vielleicht ist es da ein bisschen einfacher.
Aber was soll ich denn über meine Mutter reden? Aber gut, ja, gerne.
Du sollst über den Freund von deiner Mutter, also den Bekannten deiner Mutter sprechen. Okay. Also die Person, die wir suchen, hat sehr schütteres Haar, hat immer viel zu junge Ehefrauen. Hat Dieter Bohlen eigentlich schütteres Haar? Nee, der hat ganz dichtes Haar, ne? Der hat es aber machen lassen.
Ich glaube auch.
Achso, neues Thema. Kurz mal ein kleiner Ausrutscher in ein anderes Thema. Würdet ihr euch die Haare machen lassen? Theos ist zu geizig, der würde das nicht machen.
Ich habe Haare, ich weiß, dass sie da bleiben. Hier vorne vielleicht nicht, das stimmt.
Du meinst,
ich will sie nicht machen.
Nee, Geheimratsecken finde ich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm bei Männern. Gar nicht schlimm. Also
du meinst, nachher, so wenn hinten die Platte kommt.
Okay. Also zum Beispiel, Theos hat relativ imposant. Du hast ja sehr schöne Haare, Moritz.
Ich habe volles Haar.
Du hast sehr volles und sehr... Da ist er stolz.
Ich habe ganz volles Haar.
Also ich würde sagen, Moritz könnte... Ja, du kriegst ja Krause, ne?
Ja, aber die sind alle da.
Ja, du kriegst so eine, Elektrikerfrisur. Ja, das wird irgendwann so ein Punkt hier vorne sein. So Marienkäfer kriegst du. So ein Elektrikerbuschel. Ben hat auch volles Haar. Ich habe, wie gesagt, immer Angst, dass ich Glatze bekomme und habe hinten so, wie gesagt, einen relativ großen, wie heißt denn das, Wirbel. So, Kasper, mein Geschäftspartner, beruhigt mich immer und sagt, Tilo, es ist ein Wirbel. Und ich denke immer so, nee, es ist eine Glatze. Und ich habe tatsächlich dokumentiert diesen Wirbel seit ungefähr Mitte 20. Und manchmal, wenn ich so durch meine Fotos flicke, finde ich dann so Fotos mit 26 und stelle fest, es sieht genauso aus wie heute, was mich dann immer beruhigt, aber trotzdem Angst einmacht, weil ich habe wirklich Angst vor einer Glatze. Und ich kann es jetzt mal laut sagen, ich würde nicht koksen, niemals, ich habe noch nie gekokst, aber ich würde mir die Haare machen lassen, weil es hat beides so einen komischen Ruf, finde ich, in Deutschland. Koksen hat einen komischen Ruf und sich die Haare machen lassen als Mann hat einen komischen Ruf.
Und das deswegen ist beides zu Recht einen komischen Ruf? Oder?
Ich finde, Haare machen hat keinen komischen, sollte keinen komischen Ruf haben. Man sollte auch das okay finden, wenn man das machen möchte. Kokain nehmen, ich finde, wenn jemand das macht, sollte man ihn dafür nicht verurteilen, weil das macht irgendwie die Droge nur interessanter. Ich glaube, Christoph Daum hat noch viel mehr Menschen kokainabhängig gemacht, als er dachte. Und dieses ihn fertig machen dazu. Ich meine, wenn Christoph Daum Kokain nimmt, dann kann jeder Kokain nehmen. Ich meine, kennt den eigentlich noch jemand? Ich kenne auch nur seinen Namen, das ist ein Fußballmensch, ne? Fußballtrainer, und ich fand, dass der sehr lustig aussah. Für mich sah der immer aus wie so ein Werkenlehrer.
Ich finde beides irgendwie nicht so cool. Also warum soll ich mir die Haare machen?
Na, aus Eitelkeit.
Ja.
Und ich finde, dass irgendwie so Glatze okay ist, aber man merkt Männern an, dass viele Männer leiden unter einer Glatze. Und ich finde, es ist ja auch okay, wenn Frauen sich falten, irgendwie glätten oder den Busen hübsch machen oder irgendwie was weiß ich, irgendwie so, wirft man das Frauen vor, wenn sie sich so an sich chirurgisch arbeiten lassen?
Ich glaube, bei beiden ist es kein Vorwurf, aber ich finde beides für mich selber würde ich es nicht machen. Das kann jeder machen, wie er will, aber ich für mich nicht. Und wenn es eine Frau wäre, auch nicht.
Okay. Also ich finde es total okay und ich würde es machen lassen und habe damit auch keinen. Also ich habe weder mit Falten wegmachen noch mit Haar. Aber wie gesagt, du musst da aufpassen, ne? Bei dir.
Nein, dann können wir ja nochmal schauen. Aber momentan.
Das Lustige ist, du wirst dann wahrscheinlich so einen ganz günstigen Haartransplantateur.
Da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
Nee, wir reden nicht darüber, was du anderes Günstiges gemacht hast. Einen ganz günstigen Haartransplanteur. Wie heißt denn der? Der transplantiert? Transplanteur, nennen wir ihn. Der dann so, die einfach nur vorne so alte Teppichfransen so raufnäht auf die Stirn. Und du dann hier vorne so weißt du, so diese Fransen so runterhängen und hinten bist aber die Glatze noch. Hat nur 8 Euro gekostet. Oh, hat sich entzündet. Ah, mein Gehirn. Oh.
Das klingt so, als ob ich ein ganz arg schlimmer Geizkran bin, Tilo.
Nee, du guckst aber.
Du bist ein Sparfuchs.
Du bist ein Pfennigfuchser.
Naja.
Sparfuchsender Pfennigfuchser.
Habe ich so jetzt nicht erlebt. Ich
vorhin im Zug, da können wir drüber reden, zum Abendbrot eingeladen.
Okay, schön. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Michael Theos hat mich in einem Restaurant eingeladen, wo das Abendbrot für zwei Menschen, mein Abendbrot im Übrigen war eine Flasche Wasser, mehr nicht.
Stimmt.
Das Abendbrot von Michael Theos und mein Wasser haben umgerechnet 2,50 Euro gekostet. Dazu hat mich Michael Theos eingeladen. Ich glaube, wenn wir jetzt im ICE sitzen würden und wir beide Abendbrot essen würden und das Abendbrot kostet 70 Euro, dann würdest du nicht sagen, oh, Tilo, easy eingeladen. Also, weißt du, so in Usbekistan kann man wirklich nicht darauf achten, ob jemand irgendwie ein Pfennigfuchser ist, weil dieses Land ist so unfassbar günstig. Also, alles ist, also außer Hotels, ist alles wirklich irre billig. Also, du wunderst dich. Das ist sowieso. Und Schwimmen gehen ist teuer. 5 Euro Eintritt für Schwimmhalle, aber irgendwie ein Abendbrot kostet 1,80 Euro.
Das klingt erstmal viel immer, aber wenn du es dann umrechnest, dann denkst du so, 80 Cent.
Ja, irgendwie so, was war das heute? Ein Hamburger? Ihr habt einen Hamburger für 1 Euro gegessen heute, genau. Oder sowas, ne?
Ja, nicht nur ein Hamburger, das war ein großer, warmes, guter Burger. Der, ja.
Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Hamburger und einem großen, wahnsinnsguten Burger?
So wie du wunderst dich, dass ich das nicht erzähle.
Ich hätte gerne einen Cheeseburger mit Cheese.
Ah, das war auch super. Nein, ich hätte gerne einen Hamburger, aber mit Cheese.
Cheeseburger.
Nee, aber eigentlich war es noch viel geiler, weil wir uns dann darüber lustig gemacht haben. Und dann hat Timur bestellt und meinte einen Cheeseburger und sie so, haben wir nicht. Und dann meinte er, ah, dann bitte einen Hamburger mit Käse. Und ah ja, das kann ich machen. Also eigentlich hattest du recht. Ja, also du bist auf jeden Fall kein Geizkragen, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen, aber du achtest schon auf Geld, du bist halt sehr...
Na, mit drei Kindern?
Du hast drei Kinder und kommst halt aus...
Ja,
ist auch gut. Also da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass ich ja zum Beispiel, ich hatte ja bis 17 kein Taschengeld, dass ich den Umgang mit Geld nie gelernt habe, weil mir wurde das nicht beigebracht, wie man mit Geld so richtig umgeht. Nicht, weil irgendwie zu Hause bei uns hier so Spendierhosen alle anhatten, sondern einfach, weil mir erzählt wurde, so Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Mach dir bitte, also Geld sollte nicht der Mittelpunkt deines Lebens sein. Und da haben wir auch drüber geredet. Das Interessante ist ja, mein Bruder, für den ist zum Beispiel das viel, also der kann so mit Geld umgehen und der ist so, passt auf und hat Konten und schiebt es von da und passt, mein Studienkredit muss ich erstmal abzahlen, dann kann ich mal weitergucken, so würde ich halt, mein Bruder wäre ich verschuldet, weil ich irgendwie nicht aufpassen kann.
Hat der denn Taschengeld bekommen?
Was hat denn? Mein Bruder hat Taschengeld bekommen und zwar, glaube ich, direkt nach der Geburt hat er es eingefordert. Das war das Erste, was er sagen konnte. So, Taschengeld, ich bin jetzt taschengeldfähig. Und das Lustige ist, mir fällt gerade ein, zu Ostzeiten habe ich auch Taschengeld bekommen. Aber dann auch nicht, weil meine Eltern immer für falsche Grammatik und Berlinern mir Geld abgezogen haben. Also so, das war der erzieherische Maßgabe mit Geld. Immer wenn ich so icke oder irgendwie so öfters, waren sie ganz böse, durfte ich nicht sagen. So. Und dann wurde dann so 10 Pfennig abgezogen von meinem, ich glaube, bombastischen Taschengeld von 50 Pfennig pro Woche oder so. Womit du dir ja in der DDR eine Eigentumswohnung hättest kaufen können. Ja. Wie sind wir darauf gekommen? Achso, über deinen Pfennigfuchsen und dass es in Usbekistan alles sehr günstig ist und...
Ja, ich habe 100 Dollar abgeholt und mir kommt das Geld nicht los. Also es ist immer noch, das ist so eine Endlosgeldbörse. Also da ist immer noch Geld drin.
Das ist eigentlich ein schönes Gefühl, weil wenn man in Berlin irgendwie so 100 Euro am Automaten abholt, hat man das Gefühl, okay, ich habe heute früh 100 Euro abgeholt, wo sind denn die jetzt hin? Ja. Ich war doch nur bei meinem Edeka zum Beispiel, der Edeka, der bei mir ist. Jeder Einkauf 40 Euro. Zwei Äpfel, 40 Euro. Wocheneinkauf 40 Euro. Ich kaufe saure Gurken und irgendwie Quark 40 Euro. Das ist sowieso, jedes Mal gehe ich da raus 40 Euro. Okay, ich kann es mir nicht erklären. Zurück zu Usbekistan. Ich finde es ja ganz toll hier. Dieses Land finde ich ganz, ich finde es ganz zauberhaft. Also ich fühle mich hier auch sehr, erstaunlicherweise fühle ich mich auch sehr wohl, auch wenn die Städte sehr hässlich sind.
Aber liegt es daran, dass du Schlimmeres erwartet hast? Vielleicht?
Ich habe nichts Schlimmeres erwartet. Es ist irgendwie so, was ich hatte ein bisschen mehr so eine russische Kälte erwartet. Ich hatte euch ja am Anfang erzählt, dass die bei den Russen, das ist so ein bisschen so, wenn man die Leute anlächelt, dann denken die, man lächelt wenig. Nicht, weil man böse aufeinander ist, sondern weil man, wer lächelt, will betrügen. Und das habe ich so hier auch erwartet. Aber irgendwie sind die Leute so, die lächeln auch nicht viel und sind auch sehr skeptisch, wenn sie, aber sie sind irgendwie so lustig. Also man hat dann, die fangen dann so, irgendwie sind die, haben die alle so einen Mutterwitz. Die können, sind dann so, man kennt sich 2 Sekunden im Zugabteil, wird Schnaps angeboten. Und dann macht man Witze miteinander und versucht, meine E-Zigarette zu klauen. So, dann gibt sie mir dann aber wieder. Und irgendwie fand ich das so...
Sie haben aber in meiner Wahrnehmung schon wenig Umgang mit Fremden aus unserer westlichen Hemisphäre, sage ich mal.
Ja.
Also wir sind schon hier dann irgendwie auch besonders und werden wahrgenommen, aber eben eher positiv als negativ.
Ja, also irgendwie, ich glaube, weil der Präsident ist ja vor 3 Jahren gestorben und der hat ja das Land unter eiserner Hand geführt. Und ich glaube, dass wir jetzt hier sind, ist der Beweis dafür, dass sich was in diesem Land ändert und mehr Freiheit kommt. Und du fragst dich...
Auch Tourismus irgendwie.
Ja, aber wir sind noch gar nicht vorbereitet. Als wir heute in diesem Museumsshop waren zum Beispiel, in der Kleinstadt Lukus, die 280.000 Einwohner hat und die Hauptstadt der Autonomen Republik Karakal, Pakistan ist.
Sehr gut.
Das ist halt auch so eine ganz seltsame, wirklich so eine krasse sozialistische Stadt. Also so wie du sie auch in Russland ganz viel findest, die so in den 50ern einfach hochgebaut wurden und dann Industrie angesiedelt wurde. Hier dann auch eben sehr viel Baumwolle. Und du hast riesige Alleen ohne Menschen und dann eben so einen riesigen Kunstbau, in dem auch russische Avantgarde, das zweitgrößte Museum für russische Avantgarde.
Es waren 3 große Gebäude in einer relativ kleinen Stadt.
Wirklich, also es wäre so, als würde man in Halle die Pinakothek der Moderne irgendwie stellen, so vom Gefühl her. Und eigentlich wollte ich an diese Ausstellung, aber ich habe mich dann so ein bisschen an Bens Durchfall gehalten und habe mich dann bin dann nicht in die Ausstellung gegangen, weil ich dachte, ich muss auf Ben aufpassen. Aber eigentlich habe ich gelesen und wollte dann doch nicht in die Ausstellung. Aber was ich erzählen wollte, ist, in diesem Museumshop sieht man, dass diese noch nicht so richtig auf Tourismus vorbereitet sind, weil es gibt da diese usbekischen Mützchen,
die sehr. Fragen sich alle, warum warst du in diesem Museum?
Eigentlich wollten wir Kaffee trinken. Das war der Hauptgrund, weil wir jetzt irgendwie eine Woche lang keinen Kaffee trinken. Wir hatten einfach Lust auf Kaffee. Und in diesem Museumshop, und wir glauben, hat so eine Mütze 10 Cent gekostet. Also es war so krass, also wirklich so eine bestickte Handarbeitsmütze. Das Theos, der von sich jetzt nicht 100 eben gekauft hat und die auf dem Kunstmarkt am 17. Juni verkauft, ist mir ein Rätsel.
Ja.
Vielleicht hast du es ja gemacht, hast du das Equipment aus der Kiste geworfen, nur noch, ich nehme 1000 Mützen bitte.
Ich habe nicht mal einen für meine Kinder mitgenommen.
Warum eigentlich nicht?
Das ist eine längere Geschichte. Weil wir fahren
hier. Das ist ein Podcast. Also hier, da darfst du reden und erzählen.
Aber nicht spannend. Wir fahren ja nächste Woche wieder wegdrehen und dann haben meine Kinder gesagt, bitte bring nichts mit dafür, wenn du dann übernächste Mal wiederkommst, bring was Größeres mit.
So eine vernünftigen Kinder hast du?
Das ist die Idee dahinter meiner Kinder. Und dann habe ich mich ja annähernd dran gehalten, außer
stimmt, also Heizer. Da haben wir schon mal in diesem Podcast darüber geredet, was Michael Theos seinen Kindern mitbringt.
Na, ich habe ganz tolle Heizzähne mitgebracht und außerdem haben wir doch schon darüber gesprochen, dass ich einmal M&Ms oder Tic Tacs gekauft habe.
Was wolltest du auf dieser Reise deinen Kindern mitbringen, außer das, was wir vom Aralsee haben?
Na, die Mütze.
Nein, was wolltest du wirklich mitbringen? Tilo, hier gibt es buntes Popcorn. Ich bringe meinen Kindern Popcorn mit.
Ja, aber deswegen habe ich nicht eine Mütze gekauft.
Ja, das ist auch von. Guck mal, da hättest du deinen Kindern trotzdem die Mütze mitbringen können und sagen können, die war so billig, ich bringe euch trotzdem was doppelt so Großes mit.
Ja, aber ich will doch meine Kinder genauso wie du erzogen worden bist, nicht beibringen, dass es um Geld geht, weil sie jetzt billig waren.
Allerdings haben deine Kinder sich was doppelt so Großes gewünscht, was irgendwie eher dagegen spricht, dass du sie genauso erzogen hättest. Weil ich wäre eher so einer, euch nehmen was Kleines, aber dafür zweimal. kriegt ihr das hin, wenn ich jetzt kurz auf Toilette gehe, weiter zu sprechen? Oder ist dann so, ich muss auch nur klein, also es sind so, ich würde sagen, so 10 Sekunden Stille. Ne, sagen wir mal 20 Sekunden Stille.
Ja, das schaffen wir.
Okay, dann gehe ich mal kurz aufs Klo. Machst du mich mal runter, Ben? Also regel mich wirklich mal runter, weil die Toilette ist neben deiner Kabine. Das heißt, dass man das hört, wenn ich auf Toilette gehe.
Ich regel dich jetzt runter.
Danke. Aber ihr müsst jetzt reden, ne?
Also jetzt, ihr müsst jetzt, Leute. Wir können ja über dich reden jetzt.
Das wäre mir unangenehm. Wo ist mein zweiter Schuh? Ich gehe nicht barfuß auf die Toilette.
Du bist denn?
Ja.
Wir warten ja nicht direkt bis.
Warum?
Genau. Wir können was über den Aralsee geben.
Ich möchte nicht, dass ihr. Bitte, haltet euch mit intimen Geheimnissen bitte zurück.
Ja. Ja. Nur du erzählst intime Geheimnisse.
Aber nur über die anderen.
Ja. Ja, deswegen.
Ja. Ihr macht das jetzt schon eine Weile mit dem Podcast mit Tilo zusammen.
Ja. Jetzt haben wir 20 Sekunden Zeit.
Ja.
Also ich mache relativ oft den Ton und ich war jetzt einmal bis jetzt so richtig dabei.
Okay.
Jetzt das zweite Mal mit ein bisschen mehr Redeanteil.
Ja.
Und ja.
Ich könnte jetzt auch aus der Affäre ziehen und mir noch ein Bier kaufen.
Dann bringst du meins mit.
Ja, das mache ich.
Weil ich muss
das
mal kurz warte mal, ich muss mal kurz checken, ob Tilo wirklich unten ist.
Ja. Ja. Und ich mache mal ein Bier fertig.
Ja.
Tilo ist unten.
Aber dann redet auch nicht über mich.
Aber warum sind wir denn eigentlich in Usbekistan, Moritz? Worum geht es denn eigentlich grundsätzlich?
Es geht um die Fashion-Industrie. Es geht um unsere Kleidung und vor allen Dingen um die Menschen dahinter. Wer produziert unsere Kleidung, wer macht das eigentlich, wo kommt es her, wie sind die Bedingungen dieser Menschen, wie leben diese Menschen. Und dafür waren wir bislang in Bangladesch und sind jetzt eben in, also Bangladesch, allem glaube ich bekannt durch Rana Plaza und die Tragödie vor 6 Jahren. Und jetzt sind wir in Usbekistan und gucken uns hier praktisch die Bedingungen auf den Feldern um. Usbekistan ist glaube ich der 6. größte Baumwollproduzent.
Ja, einer der größten auf jeden Fall, ja.
Sprich wesentlicher Bestandteil der weltweiten Baumwollproduktion kommt hierher.
Ja.
Und da gab es eben die Theorie und auch die Recherche zeigt, dass die Arbeitsbedingungen eben sehr kritikbedürftig sind. Deswegen waren wir hier, deswegen haben wir uns das angeguckt. Darüber erzählen wir aber noch in der fertigen Folge werden wir das dann präsentieren, was wir gesehen haben. Aber wir haben tatsächlich viel gesehen. Wir haben verschiedene Dinge gesehen.
War eine ganz tolle Reise, wie ich sagen muss.
Ja, was Tilo auch meinte, ich glaube, was hier eine große Rolle spielt, ist dieser Roadtrip. Also dieses einfach das Unterwegssein, das das Ungeplante, das fand ich, also es ist vielleicht eine Herausforderung, aber ich glaube, das hat hier super funktioniert, dass wir einfach immer so ein bisschen von Tag zu Tag geguckt hatten, haben so ein paar Sachen vor, wussten natürlich, wir wollten auf Baumwollfelder, wir wussten, unser Ziel ist auch eben der Aralsee oder das, was jetzt am Ende noch übrig ist von diesem großen, großen ehemaligen viertgrößten Binnengewässer. Ist ja im Grunde mehr ein kleiner Teich, der da noch übrig ist.
Aber immer noch ziemlich groß.
Ich habe ja extra für diese, für eine Moderation oder für einen Klärtext habe ich ja eine Zahl ausgerechnet. Aha. Der Aralsee war ursprünglich 10-mal so groß wie Berlin und jetzt ist er nur noch, also was übrig geblieben ist, ist ungefähr Berlin. Mhm. Was immer noch riesig klingt, aber wenn du das dann siehst, was da fehlt und was aus dieser Landschaft geworden ist, das ist echt beeindruckend. Also so, das war auch so, ich fand es auch so, dieses, das hast du, das war, was ich meinte, dieses, du bringst immer so Struktur in den Dreh rein, was ich kenne, aber auf eine ganz andere und neue Art. Also du lässt mich sehr frei denken, aber du packst es immer ins richtige Muster. Und da gab es die Situation, wo wir diese letzte Moderation für den Film gemacht haben. Also das, wo ich nochmal zusammenfasse, was wir erlebt haben auf all unseren, also wir waren ja in Italien, in Bangladesch und jetzt hier eben in Usbekistan. Und das war dann, also so, mir ist das immer sehr wichtig, dass wenn ich was sage vor der Kamera, dass ich das wirklich meine. Also es ist mir wirklich, wirklich wichtig. Und manchmal bei dem Thema Mode war es halt nicht so, es hat einen Moment gedauert, bis ich so eine gewisse Nähe zu diesem Thema empfunden habe, weil ich fand es wichtig, dass man darüber berichtet. Aber es ist nicht mein persönliches Lieblingsthema. So, also da war dann letztes Jahr zum Beispiel das Darien Gap, das ist dann eher, was mich so betrifft und was mich auch begeistert. Das Thema hat mich interessiert, aber eben noch nicht begeistert. Aber am Aralsee war dann so, da ist mir richtig was klar geworden. Und das hast du mich einfach so frei sagen lassen, ohne dass du so, kannst du nochmal das sagen? Oder kannst du das nochmal da so mit reinbringen? Was bei Uncovered so sehr selten passiert, dass so eine Situation entsteht. Aber manchmal, ich weiß halt auch nicht alles. Und ich muss halt auch bei 6 Filmen im Jahr, kann ich nicht für jedes Thema mich so krass begeistern, wie für ein anderes Thema. Aber irgendwie, das war angenehm, dann so ein wirkliches Gefühl zu vermitteln. Und du mich das sagen lassen hast und fand ich toll. Das war, also es hat diese letzte Moderation auch noch wertiger gemacht für mich.
Aber das finde ich allgemein bei dieser Arbeit ein ganz spannendes, ganz, ganz spannendes Spiel, dass du natürlich weißt, worum es geht und dass du auch Teile der Recherche kennst. Aber immer auch noch so eine, was heißt Restnaivität oder auch einen subjektiven, starken subjektiven Blick auf die Dinge hast und genau auch das erzählst. Und eben nicht das, was irgendwo recherchiert wurde und das ist die Theorie. Sondern das kann ich dir dann mit auf den Weg geben und das kann, ja. Damit kannst du was arbeiten. Teilweise müssen wir das, sollten wir das erzählen, weil das halt interessant ist und wichtig ist. Teilweise können wir das später auch noch über den Aufsprecher erzählen. Aber ich glaube, das ist das, was das am Ende auch ausmacht oder das ist das, was wir jetzt hier sehen. Weil wir können in dieser Folge zum Beispiel auch nicht die Fashion-Industrie in klein analysieren und gucken, wo ist der Haken. Sondern was wir hier gemacht haben, das fand ich vom Ansatz her von der ersten Sekunde an total schön. Es ging im Grunde um die Menschen dahinter. Und natürlich auch um die Auswirkungen. Ja. In Usbekistan waren es jetzt, sag ich mal, für unseren Planeten oder die Umweltauswirkungen im negativen Sinne waren immens. Und wir standen da und waren, glaube ich, alle und wussten gar nicht genau, was wir sagen
sollen. Keiner wollte baden gehen, außer Ben, weil wir wussten, dass dieses Wasser voller Pestizide und Salze und giftiger Salze ist. Aber Ben hat es, glaube ich, nicht abgehalten. Aber was du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich so, das ist ja auch das, was mich am meisten an journalistischer Arbeit, also auch über Uncovered hinaus, reizt. Dieses, dass du zwar Bescheid weißt und vermeintlich naiv an so eine Geschichte rangehst, aber es letztendlich nur durch deine eigenen Augen, du reflektierst es durch und machst damit viele Zusammenhänge für viele Leser verständlicher, weil du dich nicht auf eine höhere Ebene besetzt, wie das in dem Nachrichtenjournalismus zum Beispiel. Da hast du ja immer den super wissenden Journalisten, der sich natürlich auch total angreifbar macht dadurch. Und ich versuche das gar nicht erst so mit dem Wissen, was ich durch die Vorrecherche oder mit den Gesprächen, die wir beide vorher geführt haben. Ich nehme das alles wieder raus, weiß das im Zweifel fürs Gespräch. Aber wenn ich was erlebe, erlebe ich es wirklich so, wie ich es erleben würde, wenn ich mich für dieses Thema mal interessiere. Also so nicht dieses so, ich reise hier an und bin allwissend.
Nee, und das, was wir sehen, ist nicht allgemeingültig. Also wir waren jetzt auf so ein paar Feldern. Das ist für uns, hat uns für uns einen Einblick gegeben. Wir würden uns, oder du würdest dich nicht hinstellen und sagen, in Usbekistan ist das so. Sondern das haben wir jetzt gesehen in den paar Tagen, die wir hier waren. Das ist unsere Erfahrung. Die ist echt, die ist wahrhaftig. Und damit ist gut. Vielen Dank.
Ja, bitte, Bens Bier. Biere wurden jetzt hier reingebracht. Ich trinke ja kein Bier. Deswegen fühle ich mich immer auch sehr ausgeschlossen. Also, wo ist eigentlich die Flasche Wodka? Eigentlich wollte ich, dass wir Wodka trinken beim Podcast. Ich glaube, irgendwann machen wir mal noch einen Podcast, wo wir dabei Wodka trinken und mal sehen, was dann passiert. Weil meine Persönlichkeit verändert sich
stark.
Nein. Nee, ich glaube nicht. Nee, das wird so rausgeholt. Also so das Gemeinsein wird nochmal kann genommen. Also, nee, nicht.
Ich würde es schon lieber eigentlich. Das ist schon sehr fühlig und sehr kuschelig.
Wirklich?
Ja, so ein bisschen rotes Gesicht. Ja. Sie ist eigentlich eher schnuckelig aus. Fällt sie auch sehr schnuckelig.
Also, das ist eigentlich ganz. Ja, stimmt. Stimmt. Ben macht gerade so eine Katzengeste, die ich dann tatsächlich auch, wenn ich betrunken bin, durchaus mache. Also, wenn ich mal, was ich ja in Berlin immer mache, ist U2 fahren und wenn ich dann mal nichts mehr verarbeiten kann und nur noch Wodka trinke, ist toll. Hat irgendjemand mir was mitgebracht? Eine Nudelsuppe, ohne Wasser. Wir hätten ja noch so eine Cola Zero, ne? Aber du hast ja vorhin extra betont. Nee,
wir haben keine mehr.
Doch, wir haben noch eine. Da, doch, die eine ist noch da, habe ich gesehen, im Beutel hast du aber vorhin betont. Moritz, möchtest du. Also, pass auf, um mal Michael Theos zu verstehen. Moment. Moment, ich will diese Geschichte kurz erzählen, dann darfst du mich unterbrechen. Wir waren, also Michael Theos und ich trinken sehr, sehr gerne Cola Zero. Sehr gerne. Wir haben so viel Cola Zero in den letzten anderthalb Jahren, wir werden nicht von Cola Zero bezahlt im Übrigen, getrunken, dass wir keine normale Coca-Cola mehr trinken können, weil die uns zu süß ist. In Usbekistan gibt es ausschließlich süße Dinge. Es gibt mal, zum Beispiel waren wir, als wir noch in Taschkent waren, mal außerhalb von Taschkent, dann waren wir in einem Restaurant und dort gab es eine Flasche Cola Zero und wir dachten, da gibt es dann so 8 und die haben wir dann ganz schnell ausgetrunken, gab es aber nicht, nur diese eine Flasche gab es. Und heute habe ich eine Dose Cola Zero in einem Magazin, einem Supermarkt gefunden und dachte mir, ach, die bringe ich Michael Theos, der war so fleißig und so hat sich so viel Mühe gegeben auf diesem Dreh, die bringe ich ihm als Geschenk mit, diese eisgekühlte Cola Zero. Er wartete im Taxi, weil dort war unser Equipment, der passt also auf unser Equipment auf, hat sich diese Cola Zero noch mehr verdient. Was passiert? Michael Theos kommt in diesen Supermarkt, lässt also unser Equipment allein im Auto.
Ich war da.
Wie willst du auf 3 Taxis aufpassen, Ben?
Ich hatte es im Blick.
Wenn der losfährt, willst du dann mit deinem Blick bremsen? Der fährt einfach los.
Es waren beide Kameras bei Ben, die wichtigen Dinge waren bei Ben.
Genau. Okay. Erstens das, also wir waren drehbereit mit einem Auto. Das war das Entscheidende. Und irgendwie konnte man den Usbeken sehr vertrauen.
Also ich finde es auch. Ich fand es ja auch total. Ich finde die alle total vertrauensfähig. Aber die Geschichte ist noch, ich habe nicht vergessen, die Geschichte zu Ende zu erzählen, lieber Michael. Und Michael kommt dann also in diesen Laden gestürmt, sieht in meiner Hand diese Cola Zero. Und das Erste, was er sagt, ist, du Saukopf.
Sausack.
Du Sausack. Du hast die letzte, du hast die Cola Zero. Und in dem Moment habe ich beschlossen, nee, kriegt er nicht. Und dann ist er durch diesen Laden wie ein Derwisch gerannt, hat Regale umgestoßen, hat Chipstüten aufgerissen. Der war sehr unübersichtlich. Hat die Leute angebrüllt, hat den Milch ins Gesicht gekippt und hat gesagt, ihr Schweine, ich will Cola Zero. Bis er hinter der Wursttheke eine ganze Stiege Cola Zero gefunden hat, die warm war. Und nein, er freut sich dann nicht über, dass wir noch mehr Cola Zero kaufen können, die wir vielleicht im Zug kalt machen können. Er guckt mich an und der erste Gedanke, ich sage zu ihm, du denkst doch jetzt bestimmt, warum der Mischke eine kalte hat und ich eine warme Cola Zero. Und dann meinst du, ja. Und was macht er? Er geht zur Milchtheke, stellt seine Cola Zero ran an die Kühlstäbe, wartet den gesamten Kassierprozess ab und tut so, als wäre die Cola eiskalt, die er rausholt. Aus diesem Kühlschrank, in den er die Cola vielleicht so 40 Sekunden gelegt hat. Ja, so ist Michael Theos.
Den zweiten hatte ich noch gar nicht mitbekommen.
Nee. Der hat dann auf dem Weg zum Taxi wirklich, dass er auch an diese warme Cola-Dose an die Wange gehalten hat. Oh, ist es kalt. Hui, 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 hui.
Der zweite Teil der Geschichte stimmt. Der erste, dass ich die Cola Zero bekommen hätte.
Wie vorher willst du das wissen? Du willst nur besser dastehen.
Wir müssen einfach Tilo vertrauen, dass es schon in seinem Kopf drin war.
Ich glaube, ich habe sogar zu dir gesagt, bevor er da war.
Das mag sein.
Stimmt, ich habe ja sogar gehadert.
In dem Moment, lass mal kurz überlegen. Weil
pass auf, ich habe sogar gehadert, weil ich zu dir gesagt habe, oh, das ist scheiße, wir haben nur eine. Ha, was mache ich denn, was mache ich denn?
Wir haben auf jeden Fall in diversen anderen Kühlschränken noch gesucht.
Also es gab wir haben noch einen gesucht. Und was mache ich denn, was mache ich denn? Beinhaltet der nur die Option, behalte ich sie oder verschenke ich sie? Was sollte sonst denn? Was mache ich denn? Werfe ich sie auf den Boden oder wie?
Denke ich schnell alle, dann sieht das gar nicht.
Nee, das bist du.
Teilen.
Habe ich dir dann auch gesagt, ich hätte dann im Notfall auch einen Pappbecher genommen und wir hätten beide aus einem Pappbecher trinken können. Ich würde sagen, auf der Liste der spannendsten Podcast-Geschichten, die ich je gesehen habe, könnte diese sehr weit oben stehen.
Du hast sie auf jeden Fall gut erzählt. Mhm.
Gut. So, wir waren stehen geblieben bei der Schönheit Usbekistans. Ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Land. Ich mach mal kurz einen Blick zu Ben, ob der Ton immer noch fein ist, ob das alles schön ist, das nicht nervt. Alles. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute nach 10 Minuten in diesem Podcast einschlafen, weil es gibt ja auch so Apps, die du dir kaufen kannst, wo so Zugrattern einfach als Einschlafgeräusch genutzt werden. Also, liebe Leute, hört diesen Podcast bitte nicht auf dem Weg zur Arbeit. Sonst schlaft ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln ein.
Also, ja, bitte. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich die Geräusche total schön finde.
Okay. Sehr, und Ben ist auch noch wach.
Ja.
Aber ja, schlafen konnte ich trotzdem im Zug. Nicht so, wie ich gedacht habe.
Ich auch nicht.
Aber eher durchs Rütteln, das war das Problem. Dass halt immer irgendwie, dass du dann nach ein, zwei Stunden wach wurdest, weil du irgendwie gegen irgendwas geschlagen wurdest oder so. Weil
er, ich finde die halt sehr schmal, die Betten.
Ja, auch das.
Also ihr seid ja alle drei so eine Hühn. Ich bin ja dann etwas kleiner als ihr. Und beziehungsweise kürzer.
Und es ist verdammt warm hier drin, das ist auch noch ein Problem.
Stimmt, es ist noch sehr. Stimmt. Wir haben ja mit offenem Fenster geschlafen, ne?
Nee.
Wir haben es dann auch zugemacht, genau.
Es war sehr staubig. Auch mit geschlossenem Fenster war es überraschend staubig.
Stimmt, es staubt alles hier auch zu. Wow, wir sind gerade so ein Erzählloch gefallen. Es ist staubig.
Nach 55 stimmt. Minuten ist okay.
Stimmt. Das ist eigentlich wirklich eine gute Zeit, dass wir. Das Lustige ist, da ich so geeicht bin auf eine Stunde, ich meine, ich hätte jetzt wahrscheinlich mit ihr noch eine weitere Stunde, Michael Theos stirbt innerlich, hätte ich wahrscheinlich noch eine weitere Stunde mit euch reden können. Aber jetzt hast du es schon gesagt, reden wir noch ein bisschen und machen dann auch. Wir müssen es auch bettfertig machen, denn es ist jetzt auch schon um 10 hier, sprich, es ist um 7 in Berlin.
Wann kommen wir morgen an?
Wir kommen morgen um 9.30 Uhr an und ich mache, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, noch einen weiteren Podcast aus Usbekistan, weil ich festgestellt habe, dass es sehr gut ankommt, wenn ich mit Deutschen, die vor Ort rede, wenn ich mit Deutschen rede, die vor Ort leben. Das klingt irgendwie verkehrt rum. Egal. Ich habe einen Deutschen gefunden, was eine lustige Geschichte ist. Sein Name ist Simon. Und es gibt auch wieder ein deutsches Haus hier. Ich glaube, ich werde es auch weiter durchziehen mit diesen deutschen Häusern. Und mir schrieb auf Instagram eine Frau irgendwie so, ja, viel Spaß in Usbekistan und du musst unbedingt irgendwie das und das essen. Und sie war, du musst dich unbedingt mit Simon treffen. Und das schrieb sie, als uns, als Timur empfahl, ich bin müde. Dass wir uns unbedingt mit Simon treffen müssen, dem Deutschen. Das fand ich sehr lustig. Offensichtlich gibt es so drei Deutsche in Usbekistan und einen davon können wir dann treffen und den werde ich interviewen. Er lebt seit 4 Jahren in Usbekistan und das wäre dann der zweite Teil dieses Podcasts, den ihr dann übernächste Woche hören könnt. Und das Gute ist, dass wir dann wieder ein bisschen Zeit haben, wenn wir nach Kolumbien nächste Woche fliegen. Das heißt, wir müssen in Kolumbien uns nicht so stressen. Da machen wir dann einen Zweier-Podcast, Michael.
Da bin ich ja sehr gespannt drauf.
Müssen wir, also bereite dich darauf vor. Vielleicht reden wir. Wir reden über deine Antifa-Vergangenheit.
Da bin ich raus.
Über den Stern hinter deinem Ohr.
Und über die Ratte.
Über die Ratte, das sind tolle Geschichten.
Die Stunde ist doch voll.
Nee, wir hören auf. Sehen wir uns auch für Kolumbien. Okay. Freust du dich auf Kolumbien?
Ja, nicht auf den Podcast.
Ich freue mich auch.
Kolumbien?
Mann, wir fahren ja gar nicht nach Kolumbien, nach Peru fahren wir, stimmt. Peru und Brasilien sind die letzten beiden Reiseziele, theoretisch. Es kann bestimmt noch was dazwischen kommen. Ach stimmt, der Film ist noch nicht. Wir machen einen Film über Kokain. Wir haben ja letztes Jahr einen Film über Heroin gemacht. Davor das Coole ist ja, dass wir jetzt ab der dritten Staffel diese großen Filme machen dürfen. Früher war das ja so. Wir haben Drogen und dann hat man einen kleinen Haschfilm gehabt, dann hatte man irgendwie Crystal Meth auf den Philippinen, also das stand in keinem Zusammenhang und das hat uns als Produzent sehr genervt und ProSieben hat dann irgendwann auch eingewilligt und gesagt, lasst uns doch mal das ausprobieren und dann haben wir letztes Jahr, glaube ich, was war das denn, Hustenies?
Das Bier, das passt mit die Nase wieder raus.
Jetzt habe ich schon 2 Bier getrunken.
Oh. Mm. Und wir dürfen seit letztem Jahr eben diese großen Filme machen. Und wir machen dieses Jahr, kommen auch tatsächlich mehrere, glaube ich, so richtig, wie der Film hier. Der ist ja auch komplett zusammenhängend. Jedes Land hat was miteinander zu tun. Und das finde ich ziemlich toll. Und wir machen halt dieses Jahr einen Film über Kokain und wollen wirklich, wirklich lange erzählen, wo kommt's her, wie geht's, welche Wege, wo geht's lang, warum ist es so. Und das drehen wir ab nächster Woche. Und da gibt es, glaube ich, dann noch ein anderes Reiseziel, was aber noch nicht feststeht. Was wollte ich noch? Ich wollte irgendwas noch erzählen über Usbekistan. Simon habe ich erzählt. Ich will doch nicht Schluss machen. Mir gefällt es irgendwie gerade.
Man kann auf jeden Fall hier hinfahren, glaube ich. Also das hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich das empfehlen könnte als Reiseland.
Ja, und ist total sicher.
Wer Lust wirklich auf, also man muss so ein bisschen Bock auf Reisen haben. Aber ich glaube, dann macht das Spaß hier, sich das anzugucken, was es anzugucken gibt. Also es ist jetzt ja kein Sightseeing-Land, sondern mehr tatsächlich ein Reiseland.
Ja, man erlebt das Land. Es gibt tatsächlich auch, wir haben so zwei verschiedene Arten von Reisenden getroffen. Entweder so Rentner, die so Funktionskleidung im Wert jeweils anhaben von Kleinwagen. So richtig, das ist immer so geil, wenn ich diese Reisegruppen sehe, die vom Flughafen in den Bus steigen, aussteigen, in den Bus steigen, ins Hotel steigen, in den Bus. Die haben alle dann so mega teure Wanderstiefel an, super teure, so, weißt du, als wir im Darien waren, haben wir uns irgendwie bei so einem Billigausstatter so Billighosen gekauft, was der größte Fehler war, den wir je hätten machen können. Und die haben dann halt diese super teure, trocknet in 2 Sekunden Hose dabei. Aber ich frage mich, wofür? Und die andere Gruppe, die man hier sieht, sind Backpacker.
Und Leute, die umsonst, oder?
Und Leute, die Michael Terhorst und ich sehr verachten. Leute, die sich als Reiseziel gesetzt haben. Und ich lasse mir jetzt noch den zweiten Shitstorm in diesem Podcast. Ich lasse ihn zu. Mich machen Reisende wütend, die bewusst aus Deutschland, bewusst sich entscheiden, kein Geld auf Reisen auszugeben. Ich finde das so ungerecht den Leuten in dem Land, in dem man ist und in dem man sie besucht. Wo es da, also ich finde
erzähl
das
mal, wie wir da drüber
kommen. Achso, das ist eigentlich ganz lustige Geschichte. Wir waren bei einem Schiffsfriedhof am Aralsee und ich habe dort mitten im Aralsee neben diesem Schiffsfriedhof, einer Sehenswürdigkeit, ein Zelt gesehen. So, und habe gesehen, dass aus diesem Zelt eine Frau kam mit einem olivfarbenen Oberteil und einer Flatterhose. Und dachte mir schon, oh Gott, das kommt mir sehr bekannt vor. So sehen tatsächlich dann so Deutsche aus, die versuchen so zu sein wie die Leute vor Ort. Das ist ganz arrogant, was ich alles gerade erzähle, aber es liegt daran, weil ich sie mich wütend machen, diese Leute. Die können, also bevor ich weiter erzähle, wenn man so reisen möchte, kein Problem, bitte mach es. Aber ich darf es ja persönlich doof finden. Und heute vor dem Museum kam tatsächlich dieses olivgrüne Hemd lief dran vorbei und dann meinte ich, Mensch, habt ihr nicht vorgestern am Aralsee noch auf diesem Friedhof übernachtet? Und die so, ja. Dann meinte ich, da gibt es aber ganz viele Skorpione. Ja, wir haben keine gesehen. Und ich so, okay. Und dann erzählten sie uns eben, dass sie komplett ohne Geld durch Zentralasien...
Wir hatten uns schon verabschiedet und sie ist nochmal reingekommen ins Restaurant und hat uns gefragt, wie wir denn jetzt nach Taschkent kommen.
Taschkent, genau. Sie wollte sich dann an uns ranhängen und dann so... Was total okay ist. Ich finde das gut, aber ich finde so, das ist irgendwie nicht gut für das Land. Die Leute sind so abhängig von Tourismus in ganz vielen Regionen der Welt. Es gibt ja auch diese Videos von diesen Typen, das hattest du da erzählt, Michael?
Ja, von so Typen, die halt in Thailand beispielsweise ohne Geld dann betteln, in Ländern, denen es einfach wesentlich schlechter geht als denen, wo sie herkommen. Also ich finde das frech.
Ja, für Urlaub. Ich finde es so, weißt du, für mich, also die Leute betteln auch in diesen Ländern, um zu überleben, nicht zu verhungern. Irgendwie. Die sind, meistens sind die Menschen krank, sie können irgendwie keine andere Arbeit machen. Und dann sitzt daneben ein Backpacker.
Aber ich wollte die Erfahrung machen, wie es sich so anfühlt.
Ja, es ist halt so, ich finde es schwierig. Also so, ich finde
auch.
Also um es ganz ehrlich zu sagen, ich finde es wirklich ungehörig. Also so, wenn du so, ich finde so, so Back, also wie heißt es, Trampen durch Europa, finde ich voll okay. Habe ich kein Problem mit.
Das ist was völlig anderes.
Finde ich auch, ja.
Wenn jemand mit dem Auto von A nach B fährt, kann man noch mitfahren. Also ist ja jetzt kein Problem. Ich finde auch, man kann, wenn man möchte, durch Usbekistan trampen.
Und man kann auch Gastfreundschaft annehmen irgendwie.
Ja. Darum geht es nicht. Aber um
aber es zu erwarten, dass ich durch ein Land reisen kann, ohne dafür Geld auszugeben und es ein Land zu bewerten nach seiner Möglichkeit, möglichst billig durch dieses Land zu reisen, finde ich dem Land ungerecht und den Leuten. Das ist einfach meine Meinung. So. Und man kann ja zum Beispiel auch sehr günstig reisen. Also zum Beispiel in Thailand, dieses Betteln in Thailand verstehe ich so überhaupt nicht. Weil ich meine, Thailand ist so, also mittlerweile auch nicht mehr so günstig wie früher, aber du kannst halt in einem Dorm für 2 bis 3 Euro die Nacht in so einem Schlafsaal übernachten.
Ja, abends reicht es ja dann doch meistens dann fürs Bier.
Ja.
Oder für die coole Party.
Das finde ich gemein.
Ja.
Wo wart ihr eigentlich dieses Jahr im Urlaub?
In Schweden. In Schweden ist ruhig.
Ich fahre noch nach Italien.
Ich fliege erst im Februar nach Curaçao. Das ist der einzige bisher geplante Urlaub.
Warst du dieses Jahr am Anfang des Jahres nicht im Urlaub? Warst du nicht in Spanien?
Nee, dieses Jahr nicht.
Nicht in Spanien, in Südamerika?
Das war letztes Jahr.
Ah, okay. Ja, ich war auch noch nicht. Doch, ich war am Anfang des Jahres mit meinen Eltern im Urlaub, habe das auch die Geschichte aufgeschrieben für den Fokus. Die müsste wahrscheinlich irgendwann jetzt bald erscheinen. Weiß ich aber nicht. Das war ein sehr schwer zu schreibender Text. Das könnte auch wieder viel Arbeit bedeuten an dem Text. Aber das war, hat mich sehr bewegt. Es ging um meinen Vater, den habt ihr auch mal in diesem Podcast kennengelernt. Und ich würde sagen, mit der Frage, Moritz sieht auch schon sehr müde aus. Ich habe gar nicht beschrieben, wie Moritz aussieht. Ich habe beschrieben, wie das Zimmer aussieht, aber wie Moritz aussieht, habe ich nicht gemacht.
Ja, was ist mit dem Rätsel mit meiner Mutter und so weiter?
Ach ja, das haben wir auch vergessen. Mensch, dann gehen wir nochmal zurück zu Moritz. Also erstmal das Rätsel. Ich glaube, die Rätselfragen haben wir gestellt. Die waren gewohnt.
Ich gebe noch einen Tipp. Er ist Ehrenbürger von M.
Sehr gut. Ehrenbürger von M, wollen wir noch was machen? Er war sehr, fragt mal eure Eltern, also von den etwas Jüngeren, die diesen Podcast hören. Eure Eltern lieben ihn. Und ich glaube, ein ganz berühmter...
Nicht zu viele Tipps.
Nee, ja, nur eins, Milz an Gehirn oder sowas. Ja. Das könnte man vielleicht, das reicht. So.
Milz an Großhirn, Milz an
wir lösen es ja sowieso jetzt auf. Also, Achtung, jetzt kommt die Auflösung. Also wer selber noch ein bisschen überlegen will, bitte jetzt den Podcast kurz ausmachen. Die Lösung kommt in 3... Nee, warte, du brauchst nicht. 3, 2, 1. So, mit wem war deine Mutter auf Partys, lieber Moritz?
Sie war mit Otto Walkes auf Partys.
Ist Otto!
Ist das verrückt.
So, jetzt erzähl mal, wie ist denn Otto auf Partys? Was hat deine Mutter erzählt?
Und du kannst meine Mutter gerne mal zu einem Podcast einladen. Die würde sehr, sehr, sehr gerne kommen und würde das erzählen.
Also soll ich meinen eigenen, fragen wir die Leser, die Hörerinnen, die Leser, fragen wir die Hörerinnen und Hörer. Kannst du ein Detail geben, damit sie sich, damit die wissen, was sie dann für Geschichten bekommen?
Ich glaube, dass auch Otto damals schon sehr unterhaltsam war. Ich weiß, dass er viel eher auch über seine ganzen Cartoons und Zeichnungen lustig war. Und ich glaube auch, er hat Musik gemacht, er hat viel Musik gemacht.
Sehr viel, ne?
Ja.
Der kann, das war so ein Multi-Entertainer, der kann ja irgendwie malen, singen, Witze erzählen.
Gitarre spielen.
Was?
Percussion,
ja. Alles so. Was ist denn, kennt jemand eigentlich einen guten Otto-Witz? Otto hat ja auch so Witze erzählt.
Ich kenne ja nur die Filme so hauptsächlich.
Bisschen gemein jetzt, aber...
Ja. Kennst du eigentlich meinen Lieblingswitz, Moritz? Den erzähle ich immer und den hat noch nie einer lustig gefunden, außer mein Vater und ich.
Nee, kenne ich noch nicht.
Also...
Ist es ein Otto-Witz?
Was ist es für ein Witz?
Otto-Witz?
Nee, ist kein Otto-Witz. 1943, Berliner Eckkneipe. Hitlerfaschismus auf seiner absoluten Höchstphase. Propaganda wirkt. Mann kommt in die Kneipe, bestellt sich ein Bier, setzt sich an die Theke. Zwei Männer sitzen neben ihm, sagt der Mann, was gibt's denn für neue Hitlerwitze? 2 Jahre Zuchthaus. Den gibt's auch nochmal genauso mit Erich Honecker. Ich finde den super lustig. Also nicht, der ist nicht super lustig, sondern der ist schon so smart.
Man muss so um die Ecke denken.
So unangenehm, wenn man gar keine Reaktion kommt. Aber ich meine, Michael Theos hat schon. Du hast ein bisschen anerkennend zu mir rübergeguckt.
Ja, das stimmt.
Soll ich jetzt Witze erzählen? Ich kenne auch einen.
Ja, bitte.
Gib einen Kameramann an der Kneipe vorbei.
Puh. Wie geht nochmal dieser Witz mit den Schuh zu machen? Das kann man nur zeigen. Ne? Da muss man hingucken. Dieser Oberbeleuchter-Witz. Wie macht ein Oberbeleuchter seinen Schuh zu?
Ach so, ja, der ist auch.
Den kann man nur zeigen. Also muss man so vorführen.
Zeig mal.
Geht ja nicht. Das ist ein Podcast.
Kann man erzählen.
Nee,
geht das witzig zu erzählen?
Nee, das kann man nicht witzig erzählen. Wir wollten aber noch. Also Otto, erzählst du nichts, also lassen wir jetzt die Hörer und die Hörerinnen entscheiden. Soll ich mal die Mutter von Moritz in diesen Podcast einladen?
Ihr könnt ja den Wodka-Podcast zusammen machen.
Würde sie mit mir Wodka in der Flasche austrinken?
Das weiß ich nicht. Also vielleicht. Alkohol trinkt meine Mutter nicht so viel. Also wahrscheinlich seid ihr da auf einem ähnlichen Level.
Wahrscheinlich sind wir beide nach einem Glas sturzbetrunken.
Ja.
Und dann fange ich an, wie mich wie so eine Katze an der Schulter von deiner Mutter zu reiben. Sehr unangenehm, glaube ich. Es wäre einfach sehr unangenehm. Ich wollte Moritz, dann beschreibe ich Moritz nochmal kurz zum Abschluss. Wie sieht Moritz aus? Also Moritz, was sehr lustig ist, sieht aus wie so ein... Es gab in der Schulklasse...
Ich bin sehr gespannt.
Es gab zwei Typen von Skatern. Es gibt die Skater, auf die alle Mädchen stehen. Und es gibt die Schluffi-Skater. Und Moritz ist so ein richtig cooler Schluffi-Skater. Auf den stehen die Mädchen dann später in der Uni.
Ja,
das, kommt, das kommt dann später. Moritz ist ganz groß. Ist ein Bär mit einem sehr schönen, dichten Haarwuchs. Und einem ganz tollen Bart. Und der nämlich von oben so über seine Oberlippe wächst. So ein blonder Bart. Und wenn er sich den Rest wegmachen würde, hätte er so einen super Schnurri. Den Rest macht er sich aber aus demselben Grund meiner Meinung nach nicht weg. Warum auch ich meinen Restbart nicht entferne, ja. Weil er dann aussieht wie 16. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich sehe dann aus wie, ich bin einmal auf irgendeinem Japan-Dreh, habe ich doch aus Versehen mir den Bart abrasiert, weil ich mir einen Rasierer auf Japanisch gekauft habe und festgestellt habe, dass die 2mm-Funktion eines japanischen Rasierers eine andere 2mm-Funktion ist als eines deutschen Rasierers. Und danach hatte ich ein nacktes Gesicht. Und ich würde sagen, mit diesem Bild im Kopf verabschiede ich mich von allen Hörerinnen und Hörern und danke meinen Gästen. Keine Gäste sind, sondern Inventar dieses Podcasts. dass wir heute diesen sehr schönen im Zug stattfindenden, gar nicht mal so abschweifenden Podcast gemacht haben.
Er war recht fokussiert.
Ich konzentriere mich ja. Also es ist jetzt auch so, es gibt wirklich viel schlimmere Modes, das, wo wirklich krass abgeschweift wird. Also wo man irgendwie mit einer Frage anfängt. Siehst du, die Beendung dieses Podcasts ist ein Beispiel, wie wir abschweifen im Podcast. Ich wollte eigentlich gerade Ende machen, aber wir schweifen noch mehr.
Dafür ist er da.
Ich würde ja gerne mal so einen richtig großen, ganz langen Podcast machen. Und da überlege ich die ganze Zeit, wie man das macht. Ob man den zum Beispiel so einen 4-Stünder mit Michael Terhorst. Oder einen 6-Stünder mit Michael Terhorst. Weil zum Beispiel, es gibt ja diesen Radio Nukular Podcast. Da erzählte mir, den ich sehr gerne höre, da erzählte mir vor kurzem jemand, dass in Radio Nukular über unseren Podcast gelästert wurde.
Ich habe es aber. Radio
Nukular ist ein ganz toller Podcast, den ich zum Beispiel beim Schwimmen, während des Schwimmens höre. Ich habe ja so ein Unterwasserschwimmgerät. Die gehen immer so zwischen 4 und 6 Stunden.
Wer macht den?
Das sind 3 Jungs. Einer redet immer ganz ordinär, einer ist ganz doll klug und der andere ist auch klug.
Sind die bekannt?
Ich glaube, in der Podcast-Szene sind die bekannt. Ich kann dir leider die Namen jetzt gerade, die kriege ich nicht hin. Einer heißt Rockstar, glaube ich. Also er heißt nicht Rockstar, sondern der heißt bei Instagram Rockstar.
Und?
Worum geht's in diesem Podcast?
Nee, ich will jetzt. Die haben über.
Die haben über uns gelästert. Ich habe aber nicht rausbekommen, was. Weil es wurde mir nur erzählt, ey, du hast du gehört? Ich so, nee. Gespräch Ende. Ich hätte mal nachfragen können, du hast es ja offensichtlich gehört, was haben die denn gesagt?
Ich hab's nicht.
Nee, es war jetzt nur, ich zeige auf dich, du bist die imaginäre Person, mit der ich rede. jedenfalls, den höre ich zum Beispiel sehr gerne und da gehen die wirklich 4 bis 6 Stunden und dann haben die zum Beispiel jetzt gerade so einen 5,5 Stunden, nicht gerade, der ist ja was älter, 5,5 Stunden, den habe ich beim Schwimmen gehört. Oh, der Zug steht. Jetzt haben wir mal zur Verabschiedung.
Dann würde ich einen rauchen gehen.
Nee, wir machen jetzt haben wir gerade richtig nochmal sauberen Ton.
Wir machen jetzt so schnell das zu Ende. Die reden dann zum Beispiel so 5,5 Stunden über die Dreamcast.
Nee.
Ja. Und das, da habe ich mich.
Was ist die Dreamcast?
Das ist so eine geile Sega-Konsole, die leider sehr gefloppt ist in Deutschland, aber eine sehr wegweisende Konsole, Videospielkonsole war, die zum Beispiel schon so Internet hatte. Und irgendwie so Spiele wie zum Beispiel Seaman, was nichts mit Samen zu tun hat, sondern Seaman war ein. Oh, da kann ich später noch was. Oh, das kann ich jetzt auch noch schnell erzählen. Was muss ich jetzt
sagen? Soul Calibur.
Nee, Seaman ist ein so eine Art. Pokémon. Tamagotchi. Aber als Videospiel. Und zwar ist es ein Aquarium, wo so ein Mensch-Amphibien-Zwitterwesen so rangezüchtet wird. Und du kannst mit dem so reden und dem auch Sprechen beibringen und so eine Geschichte. Und die Erzählerstimme dieses Spiels ist, haltet euch fest, Leonard Nimoy. Ganz toll.
Mr. Spock.
Mr. Spock. Und es war ein sehr, sehr modernes Spiel, weil das so mit Mikrofon, das war so ein Puschelmikro, was an den Controller gemacht wurde. Wahnsinnig wegweisende Konsole, großer Flop. Und jedenfalls wurde dann versprochen, 5,5 Stunden reden wir darüber, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Aber letztendlich, da war dann so ganz lange der Einstieg und dann haben die so irgendwie gefühlt 1,5 Stunden, da war ich dann schon dreimal schwimmen und dann habe ich, ich höre nicht zu Ende.
Weil ich mache aber ganz viel Schleichwerbung für diesen Podcast.
Das ist okay. Der ist ja total toll. Die reden auch irgendwie so ganz lange über Jurassic Park oder Filme, denen es Zeitreisen gibt. So irgendwie 90er. Also so ein bisschen so die 90er. Und es ist ein sehr unterhaltsamer Podcast. Okay. Und es macht auch sehr viel Spaß. Insbesondere in der Konstellation mit diesen 3 sehr unterschiedlichen Männern, die darüber sprechen.
Wenn jemand weiß, worüber gelästert wurde.
Der soll es. Schreibt es bitte. Ja. Schreibt es auf Instagram. Was wollte ich denn noch? Eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar, das passt jetzt glaube ich nicht mehr. Ich habe ja bei einer Videospielzeitung volontiert. Das kann ich glaube ich noch schnell erzählen, weil es eine lustige Geschichte ist.
Erzähl das doch in der Podcast-Folge.
Okay, machen wir es so. Na gut.
Aber dann gehen wir zu Trade Republic, weil das ja dann.
Ich glaube, ich möchte niemals in meinem echten Leben über Aktienanlage. Das darf man, glaube ich, auch gar nicht. Das muss man irgendwie so. Also, über Aktien. Ich möchte über. Also, nee. Das wäre mir so unangenehm. Also, kauft auf jeden Fall alte Autos. Das ist eine gute Geldanlage.
Hast du mir versprochen? Ihr könnt ja 5 Stunden über eure Fonds reden.
Also der einzige Mensch, glaube ich, dem ich Geldanlagetipps gebe, ist Michael Terhorst, weil der nämlich diese so geile, der hat nämlich ein ganz tolle ein psychologischer Effekt setzt bei Michael Terhorst. Also wirklich, ich glaube, der einzige Mensch, mit dem ich über Geldanlage rede, ist Michael Terhorst, weil er hat nämlich dann sofort in dem Moment FOMO, Fear of Missing Out. Er fängt dann sofort an. So, irgendwie, egal in welchem Land, wenn ich irgendwie, ich habe irgendwie erzählt, es gibt so eine neue App, ich sag den Namen jetzt nicht, weil da will ich keine Werbung machen, da will ich auch nichts zu tun haben. Und da ist es irgendwie so, alle sagen ja, mach mal Altersvorsorge mit hier, wie die FDP es sich wünscht, mit ETF und mit Aktien. Und ich besitze keine Aktien, oder zumindest besaß ich sehr lange keine Aktien, habe mir aber, das kann ich jetzt mal ehrlich sagen, von 3 Videospielfirmen sehr wenige Aktien gekauft, weil ich es irgendwie total cool fand, eine polnische Videospielfirma, die ich sehr toll finde, zu unterstützen, indem ich eine Aktie oder 2 von denen kaufe. Und dann hatte ich Michael Terhaus davon erzählt und der dann so, geil, dann wäre ich sofort reich. Vor Usbekistan, zeigte er mir diese App und überall riesige Verluste und rot. Und ich dann so, was hast denn du gekauft? Ja, hier so, also so ganz günstige Aktien für 1 Cent pro Aktie. Das war so günstig, habe ich ganz viele gekauft. Und dann war ich so, och, nee. Und dann, es war einfach nur lustig.
Ja.
So.
Kommt doch wieder weg.
Mach weg. Ja, also ich würde sozusagen, ich, so, ich würde, ich, also ich glaube, mein Bruder fragt mich auch manchmal, was man machen kann, irgendwie, wo legt man sein Geld? Und ich sage immer eigentlich denselben Satz, das, was du verstehst und womit du dich wohlfühlst. Das ist so, ich würde, wenn du so Geld über hast, hör bloß nicht aufs Internet. Also jetzt, wenn so alle irgendwie so, also ich, zum Beispiel habe ich euch ja alle mit Bitcoins verrückt gemacht. Ich bitte jetzt nicht, weitere Details darüber zu erzählen. Nur, dass ich habe euch alle damit verrückt gemacht, weil ich das, diese Technik begleite, die seit 5-6 Jahren und finde das wahnsinnig interessant, was da passiert. Ich finde diese Technik einfach wahnsinnig spannend. Und habe auch relativ viele Reportagen über das Darknet geschrieben und deswegen wusste ich, kenne ich mich ganz gut damit mit diesem Thema aus. Also nicht nur mit Bitcoin, sondern auch mit Darknet und allem Pipapo. Und ich glaube, da, das war das einzige Mal, wo ich so ansteckend über etwas geredet habe. Und auch mein Bruder dann so, und du ja auch. So.
Nee, aber das war eine Zeitspanne von 2 Wochen. Weil es hat ja auch wieder nicht bei mir funktioniert. Ja,
was habe ich denn damit zu tun?
Du hast Bitcoins gekauft, oder? Wie war das?
Nee, ja, lass es mal nicht, ich will wirklich niemanden anleiten und verführen, irgendwie, dass er irgendwo sein Geld reinsteckt.
Man sollte nur Geld ausgeben bei Sachen, die man auch versteht.
Ja, es oder ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Das ist alles
Glücksspiel, genau.
Nee, es ist halt so. Also,
ein Stück weit.
Es ist Glück, auf jeden Fall ist es Glück, eine Form von Glücksspiel. Und ich finde auch so, der Kapitalismus funktioniert auf jeden Fall nicht nach dem Prinzip, irgendwie so in kurzer Zeitspanne wahnsinnig viel Kohle mit wenig Umsatz oder Einwand. Weil zum Beispiel die Leute, die mit so Aktien reich geworden sind von Apple oder von irgendwelchen komischen Tech-Startups, die haben sich halt jahrelang vorher damit beschäftigt und können genau erkennen, was
ja. Eine... Das war einfach verdammter Zufall.
Ja, aber du investierst halt in solche Aktien von irgendwelchen Tech-Unternehmen, nur wenn du musst dich halt damit beschäftigen. Und
nein, aber es ist egal.
Wie gesagt, was willst du nur sagen?
Es gibt ganz viele, die damit auch reich werden, die sich nicht damit beschäftigen und es ist ein falscher Markt. Ich finde es falsch.
Wer sind denn ganz viele?
Nee, ja, es mit Sicherheit.
Also ich habe das Gefühl, dass Aktien in Deutschland zum Beispiel ein riesiger Beschiss waren. Also ja. Dass sowieso ganz viele Kleinanleger, diese Telekom-Aktie, das war so gemein. Da wurden so viele Leute verführt und da haben so viele verloren und ganz viel Geld verloren. Und ich meine, wir reden hier von so, für ganz viele Leute, also für die meisten Menschen sind, wenn du 10.000 Euro in Aktien steckst, es ist sehr, sehr viel Geld. Und gewonnen haben nur die, die irgendwie 100.000 reingesteckt haben und dann länger durchgehalten haben.
Weil genau, und die profitieren ja am Ende.
Ja, deswegen ist es also ungerecht. Also, liebe Leute, investiert euer Geld in Malerei. Das ist das, was ich sage. Und das ist das Schlusswort. Das war ein sehr schöner Podcast. Nee, wollen wir noch ein schöneres als Schlusswort? Das ist jetzt so komisch. Okay, was? Dann bleiben wir noch. Das war komisch.
Wir können einfach mit Eisenbahngeräuschen
raus. Aus Usbekistan kommt, investiert euer Geld.
In Malerei. Nein, investiert euer Geld in Reisen. Das ist das Beste. Weil ich glaube, jeder von uns, der in diesem Abteil sitzt, findet Reisen ganz toll. Und ich glaube, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Moritz und ich, dass eben so das unsere, war so ein bisschen so unser Ziel, auch irgendwann mal zu arbeiten und unterwegs sein zu können.
Auf jeden Fall, ja klar.
Reisen macht reich.
Ben wird auf jeden Fall, wenn er nicht mehr dreht, weiß ich sein Business schon, Spruchpostkarten und Wandtattoos.
Ja.
In Vino Veritas. Hattest du unter deiner E-Mail irgendwann mal in deinem Leben, als es E-Mails gibt, Carpe Diem stehen?
Niemals.
Hast du mal Carpe Diem zu einer Frau in einem Flirtgespräch gesagt?
Doch, bestimmt. Das traue ich dir so zu
100%.
Nein, niemals.
Charlotte, wusstest du eigentlich Carpe Diem? Deswegen lass uns jetzt bitte...
Ich weiß, dass du mich so einschätzt, aber ich würde niemals eine Frau mit Glückskekssprüchen versuchen.
Moment, Glückskekssprüche wären ziemlich witzig, weil ich habe große Schwierigkeiten, diese Glückskekse immer zu verstehen. Wenn die Tür sich öffnet, öffnet sich manchmal eine Luke und das Fenster zieht.
Aber das liegt ja meistens daran, dass es schlecht übersetzt wurde.
Deswegen, also ich fände, wenn du flirten würdest... Das könnte, das würdest du noch für Leo Paradise arbeiten, wäre das so eine Aufgabe.
Man könnte mit 10 Glückskekssprüchen
du hast 10 Glückskekssprüche, Joko oder Klaas, ihr müsst versuchen, eine Frau mit diesen Sprüchen rumzubekommen. Der Griff zum Leben ist die Klinke zum Bewusstsein. Und mit diesem wunderschönen Satz beende ich diesen zauberhaften Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche dann mit einem Deutschen, der seit 4 Jahren in Usbekistan lebt.
Holen wir noch ein Bier, oder?